erleben Sie Channelcast live auf dem Tech Data Forum am 25. Oktober 2012 im MOC in München. Jetzt anmelden unter techdata-forum.de.
Oh, gleich rausgegangen. Das war mal ein Einstieg heute, oder?
Das war aber sehr abrupt.
Das war ein abruptes.
Meine Herren, irgendwas habe ich
Musikus da abruptes.
Irgendwas habe ich da verstellt, aber macht nichts. So, herzlichen Glückwunsch. Sie sind bei Channelcast gelandet, mal wieder. Wir machen heute eine Sendung am bayerischen Feiertag. Er ist nicht in ganz Bayern, aber in großen Teilen Bayerns.
Ist nicht in ganz Bayern?
Nein, in Gemeinden, die überwiegend protestantisch sind, ist heute, die sind alle im Malochen. Also es kann gut sein, dass... Also einige sind heute ganz regulär in der Arbeit auch in Bayern.
Ja. Blöd ist das immer für die Leute, die katholisch wohnen, aber protestantisch arbeiten.
Ja, richtig. Ja. Im Übrigen ändert sich das im nächsten Jahr, habe ich gerade vorhin im Radio noch gehört, weil im nächsten Jahr die neue Volkszählung greift und alle Gemeinden wieder erfasst wurden, wie da der Anteil von Protestanten und Katholiken und anderen Religionen ist. Und dann wird wieder neu entschieden,
wer
am 15. August frei hat und wer nicht.
Ah ja.
Also insofern. Aber wir sitzen hier in München und haben frei und haben uns gedacht, wir nutzen diesen schönen Feiertag, um den eigentlich für Freitag vorgesehenen Channelcast heute schon aufzuzeichnen.
Genau.
Aus Gründen. Ja. Und ja. Dann begrüße ich wie immer im Studio den Andreas.
Grüß Gott, Christian.
Und den Damian. Servus, Damian.
Hallihallo.
Andreas und ich sind etwas müde, was daran liegt, dass wir gestern unterwegs waren. Wir waren gestern auf dem Gäubodenfest.
Richtig, gestern Abend in Straubing auf Gäuboden. Und es war etwas später und mir hängt der Kreislauf etwas in der Kniekehle, muss ich gestehen.
Also dabei haben wir gar nicht so viel getrunken, also ich nicht.
Nee, es war gar nicht so
schlimm. Zweimal Bier getrunken.
Ja.
Sehr leckeres Bier und ich habe es ja auf Twitter schon verlauten lassen. Also wenn man da mal auf dem Gäubodenfest in Straubing war, dann willst du eigentlich nicht mehr aufs Oktoberfest.
Es ist ein tolles Fest. Also ich mag das sehr, sehr gern.
Ist wirklich
wieso, toll. Was ist besser daran?
Es ist viel entspannter, die Stimmung. Mhm. Ich finde die Leute alle viel gelassener dort. Die Musik fand ich besser, das Bier fand ich besser, das Essen fand ich besser. Mhm. Die Zelte sind nicht so gerammelt voll.
Es ist
voll.
Nicht so gestopft voll.
Es ist nicht so gestopft voll und eigentlich rundherum eine sehr angenehme Atmosphäre. Einfach so, wie man sich wirklich ein Volksfest vorstellt. Mhm. Und nicht dieses Gedränge da auf dem Oktoberfest, wo dann um 11 schon nicht mehr in der Früh schon nicht mehr ins Bierzelt reinkommst und Wippbändchen brauchst und pipapo, diese ganze Killefatz da und Gott und die Welt da ist. Also das ist da einfach viel, viel gemütlicher noch. Mhm. Und ich habe gestern noch, als ich vor dem Zelt stand, um mich mal ein bisschen auszulüften, mit einem Straubinger gesprochen. Die sehen das natürlich anders. Also die merken schon, dass mittlerweile so auch mehr Münchner da hinkommen, weil sie es natürlich ein Stück weit rumspricht. Und er hat gesagt, also wenn man mal ein richtig schönes Volksfest erleben will, das wäre der sogenannte Bartelmarkt in Unterstimm oder Oberstimm. Also jedenfalls direkt in der Nähe von Ingolstadt, das weiß ich. Unterstimm heißt, glaube ich. Bartelmarkt, habe ich auch schon mal was davon gehört. Aha. Ist, glaube ich, auch bereits nächste Woche. Und ja, also da war der ganz begeistert. Er hat gesagt, also das muss man sich unbedingt mal antun. So, mit was steigen wir denn ein heute? Sollen wir gleich mit unserem Erlebnis von gestern einsteigen?
Mit dem Thema der Themen.
Mit dem Thema der Themen. Also wir waren gestern nicht alle drei in Straubing, also Damian, Andreas und ich, aus Gründen. Und zwar war gestern eine Veranstaltung von Also Actebis. Jetzt hätte ich beinahe gesagt eine Pressekonferenz, aber das stimmte eigentlich gar nicht. Es hieß gar nicht Pressekonferenz, es hieß Roundtable.
Business Update.
Business Update.
Hieß es, glaube ich. Ne?
Ja, es waren ja auch nicht nur Journalisten anwesend.
Nee, es waren die beiden, Beiratsvorsitzenden.
Der
Vorsitzende. Der Schickram von Schickram und Feller.
Genau.
Und der Teut.
Matthias, glaube ich, oder?
Ja.
Heißt der Matthias Deutsch?
Ich meine auch. Aus Berlin jedenfalls, ne?
Aus Berlin von MCS.
Von MCS, richtig. Der ist da auch schon lange Jahre. Die wandert jedenfalls auch zu Gast. Und insofern war es keine reine Presseveranstaltung. So, aber traditionell macht also Aktivist das eigentlich immer zum Gäubodenfest. Da wird ja viel eingeladen, Kunden eingeladen, Presse eingeladen. Und ja, da gab es, wie gesagt, das Business Update. Geleitet wurde die Veranstaltung von Gustavo Möller-Hergt, also dem derzeitigen CEO der Unternehmensgruppe. Und ja, eigentlich war das auch kein Business Update im eigentlichen Sinne, sondern es war eigentlich eine Inszenierung, hätte ich jetzt mal gesagt, so retrospektiv. Also war sehr ungewöhnlich und ist eine der Veranstaltungen, die mir sicherlich noch sehr lange im Gedächtnis bleiben wird.
Also es ist letztendlich auch so gewesen, wie die Business Updates bei Aktivist seit Möller-Hergt deutscher Geschäftsführer ist oder in Deutschland das Sagen hat, alle gewesen sind. Ich kann mich erinnern, in Bochum war das erste vor anderthalb Jahren zur Hausmesse. Das fand ich schon sehr ähnlich. Und das letztes Jahr auf dem Gäubodden fand ich auch recht ähnlich, wo dann die Moorstrategie
bekannt gegeben
worden ist und diese Geschichte.
Da war ich nicht dabei. Aber wir müssen, denke ich mal...
Also sehr, sehr... Das ist schon eine Kontinuität.
Aber ich denke, wir müssen mal jetzt die Hörer, die natürlich zum ganz großen Teil, was heißt zum ganz großen Teil, war ja sonst keiner weiter da, bei der Veranstaltung nicht gewesen sind, müssen wir jetzt mal kurz erklären, was dort eigentlich vonstatten gegangen ist. Also da saßen rund 20 Leute waren es gewesen sein im Raum, oder? Waren es ungefähr so viel? Naja, vielleicht auch ein paar weniger. So. In dem Asam Hotel in Straubing. Und Gustavo Möller-Hergt hat dann die Veranstaltung eröffnet und hat dann mal kurz die Agenda vorgestellt. Das hat er gemacht in Form von, wie nennt man das? Also er hat so Themen...
Medientitel halt.
Medientitel.
Also genau, er hat so jedem Thema ein Medium zugeordnet.
Oben war Bunte gestanden, dann kam irgendwann noch Harvard, dann Bunte war...
Financial Times.
Erst kam Bunte, stand für Klatsch und Tratsch.
Genau. Richtig, genau.
Dann kam die Financial Times für Daten, Fakten, was sagt er? ZDF, Zahlen, Daten, Fakten.
Zahlen, Daten, Fakten.
Dann war Harvard Business Review oder Harvard Business Manager für Unternehmensführung, Grundsätzliches und Management. Und zum Schluss hat er noch Geo.
Die Zeit für die Hintergründe
und dann noch Geo-Wissen.
Und dann Geo-Quiz.
Geo-Quiz.
Kannte ich gar nicht.
Geo-Quiz kann ich auch nicht.
Wahrscheinlich ein Ableger vom Geo-Magazin, oder? Mhm. Vermute ich mal. Genau. Ja, und der Einstieg war ja Thema Buntes. Da hat er dann gesagt, das ist ja das, was ihr alle wissen wollt, als allererstes wissen wollt. Ihr Journalisten lebt ja davon, von der bunten Welt. Und ihr wollt ja diese ganzen Neuigkeiten und Personalien. Und dann war er eigentlich auch schon richtig beim Thema. Weil er hat nämlich... sofort zum Einstieg gesagt, also folgende Personen sind ab sofort nicht mehr in dem Unternehmen. Und dann hat er dort also aufgezählt. Und wenn wir noch kurz zusammenbringen, was wir sicherlich tun, also es wird verlassen die also Aktivist der Guido Wirz.
Genau.
Wird gehen. Es wird gehen der Bless.
Jochen Bless. Oliver Kaiser
ist allerdings schon längere Zeit sozusagen auch bekannt.
Hat man letztes Mal schon.
Ja, Reinhold Egender wird das Unternehmen verlassen und auch Volker Flemming wird das Unternehmen verlassen.
Volker Flemming, ja.
Der das NT-Plus Geschäft gemacht hat. So, und das war natürlich schon mal eine ordentliche Ansage. Ich glaube, mit der Botschaft hat keiner gerechnet. Und ja, da saßen wir erstmal alle da und haben fleißig mitgeschrieben und dann hat er kurze Zeit später dann auch erklärt, wie er das Management weiter umbaut, weil er gesagt hat, Gustavo, er wird jetzt etwa 50% seiner Zeit zukünftig in der Schweiz verbringen, weil er auch noch die ganzen weiteren Länderorganisationen auf Vordermann bringen möchte, was wahrscheinlich auch nichts anderes heißt, so interpretiere ich das, dass dort auch es noch zu einigen Personalwechseln kommen wird und Entlassungen kommen wird.
Da wollte er ja gestern nichts zu sagen.
Wollte er nichts dazu sagen, weil er ist ja, es sind ja ein börsennotiertes Unternehmen, hat er dann immer gesagt. Aber ich denke, die Ansage ist klar. Also er wird 50% in der Schweiz sein. Und nachdem das Distributionsgeschäft so extrem komplex ist, wie er gesagt hat, kann er das nicht alles alleine machen. Also die restlichen 50% reichen dann nicht, dass er dort alles lenkt und steuert. Und deswegen setzt er auf eine jetzt vergrößerte Geschäftsführung, dem ein Sprecher vorstehen wird. Das wird der Rainer Schwitzki sein. Und mit dazu in die Geschäftsführung kommen drei weitere Kollegen, nämlich einmal der Stefan Klingelmeier, der wird die Volumendistribution verantworten, Supply Chain nennen die das dort oben. Dann der Heino Deubner wird den Bereich Solutions leiten, der kam ja dazu durch den Kauf von Druckerfachmann.de. Und der Matthias Lorz, der ist schon eine Weile im Unternehmen, ich glaube, der kam im vergangenen Jahr, wenn mich
der nicht alles täuscht. Anfang des Jahres für den Servicebereich.
Für den Servicebereich, und der Matthias Lorz wird auch dort den Servicebereich leiten und unter anderem auch fürs Marketing zuständig sein, was uns dann auf Nachfrage noch erklärt wurde. Und auch für den Volker Flemming gibt es einen Nachfolger, ich glaube, der heißt...
Das ist der Steffen Ebner.
Steffen Ebner, genau.
Der ist gestern abends auch da gewesen. Der Steffen Ebner ist seit, ich glaube, seit 4 Jahren mittlerweile bei der NT Plus, ist vorher schon mal bei der Actebis gewesen. Mhm. Und ich denke, das wird ein relativ reibungsloser Übergang da sein.
Ja. Ja, jetzt frage ich euch, wie ist es da euch so gegangen bei der Veranstaltung, als das bekannt gegeben wurde? Wie habt ihr das so aufgenommen, Damian? Wie war deine erste Reaktion?
Also ich wollte mich eigentlich heute gar nicht zu also Actebis äußern, weil ich habe das in den letzten Wochen und Monaten habe ich schon so viel zu also Actebis gesagt und irgendwie, ja.
Ja, zu also Actebis selber, zum Unternehmen hast du ja jetzt gar nicht so viel gesagt, meiner Meinung nach. Es ging ja auch oft um die Person Gustav Möller-Herk.
Ich habe schon eine ganze Menge auch zu einem Unternehmen gesagt. Also wenn gerade dieser Punkt in meinem letzten Beitrag zu den Personalthemen, da hatte ich schon explizit auch die Frage gestellt, will Möller-Herk weiterhin auch die In-Personal-Union zusätzlich zu seiner CEO-Funktion auch die Deutschland-Geschäftsführung übernehmen? Oder macht es nicht Sinn, hier sich aus Deutschland, ich will nicht sagen zurückzuziehen, aber Verantwortung dann auch wirklich ins nationale Management dann zu geben und dort einen eigenen Geschäftsführer zu installieren? Und insofern sah ich mich da also eigentlich gestern zunächst einmal bestätigt darin, dass das tatsächlich jetzt dann auch so geschieht.
So geschieht, ja. Wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon ein bisschen über das Thema gesprochen, wo du gesagt hast, da siehst du schon Lücken, die aufgefüllt werden müssen, gerade wenn es darum geht, dass Dröge, der jetzige Besitzer, also Actebis möglicherweise, oder jetzt heißen sie in Zukunft dann nur noch also, möglicherweise auch wieder verkaufen will. Mhm. Trotz alledem waren ja die Vielzahl der Nennungen oder die Vielzahl der Personen oder der Manager, der Bereichsleiter, die sie ja alle gewesen sind, schon überraschend.
Die jetzt noch gehen, meinst du?
Ja.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man noch berücksichtigt, wie viele ja schon gegangen sind.
Ja.
Also der Schritt ist sehr, sehr, sehr massiv.
Ja.
Und das betrifft ja Leute, die wirklich ewig beim Unternehmen sind. Mhm. Der Jochen Bless ist sicher 10 Jahre dabei gewesen, denke ich mal. Der Guido Wirz ist gekommen, als Bärbel Schmidt auch kam. Mhm. Das ist ja sicher auch 10 Jahre her.
Ja.
Also das ist wirklich schon sehr massiv.
Ja, das ist sehr massiv.
Muss man ganz klar sagen. Die Leute, die jetzt in Position sind, gut, das sind erfahrene Leute. Der Rainer Schwitzki, das habe ich gar nicht gewusst, ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen. Der Rainer Schwitzki ist seit über 10 Jahren bei der Actebis. Also der ist wirklich sehr, sehr lang dabei. Mhm. Der kam, glaube ich, kurz vor der Peacock-Übernahme. Mhm. Der ist wirklich schon ewig dabei und kennt den Laden und muss auch operativ in der Distribution sehr stark sein. Also der kommt ja eigentlich vom Controlling oder aus dem Finanzen und muss aber auch schon längere Zeit immer in Herstellergesprächen mit dabei gewesen sein, halt von der Controlling-Seite. Also das ist schon wirklich ein starker Manager mit viel Erfahrung. Trotzdem ist es massiv.
Ja.
Trotzdem ist es massiv.
Also Möller-Hergt hat ja auch versucht, ein bisschen zu begründen, warum er diese neue Konstellation sozusagen wählt, die Bereichsleiter alle rausnimmt und ein Geschäftsführerteam sozusagen einsetzt. Und er hat ja dann in seiner Professorenart, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dann uns versammelten Journalisten auch noch einen Vortrag darüber gehalten, was es denn nach seinem Dafürhalten, nee, es war glaube ich nicht mal seine eigene Überlegung, sondern hat nochmal irgendeinen anderen Professor, glaube ich, zitiert, erzählt, was es für verschiedene Manager-Typen gibt, die sich im Prinzip reduzieren lassen auf vier Eigenschaften. Es gibt den Analysten, also der analytisch denkt. Es gibt den Umsetzer, es gibt den Strategen und es gibt den Motivierer. So, und auf die vier Charaktere oder Ausprägungen eines Managers lässt sich seiner Meinung nach vieles zurückführen. Und genau so ein Team wollte er jetzt zusammenstellen oder glaubt er jetzt zusammengestellt zu haben. Und das hochperformant ist, das hat er also immer wieder betont, er legt also Wert drauf, dass er da wirklich ein ganz performantes Team hat, die also Dinge vorantreiben und entwickeln, sich gegenseitig gut ergänzen und dann die ein oder anderen Themen, die sie da noch vorhaben, auf die Straße bringen sollen. So habe ich das verstanden.
So hat er es gesagt.
So hat er es gesagt.
Das war irgendwie, das ist interessant, dein Eindruck, weil mein Eindruck war auch so, das war ein bisschen wie eine Vorlesung. Hatte ich so den Eindruck, ab und zu wurden dann die Studenten im ersten Semester mal gefragt, ne? Wissen Sie, naja, wisst ihr, es werden ja alle geduzt, die und die Kennzahl und so weiter. Schon ein bisschen.
Hat er Formeln hingeschrieben ans Flipchart, ne?
Auch das, ja, genau.
Die üblichen Pyramiden und sonstiges. Also es war schon sehr illustre irgendwie. Also er hat ja auch eine unheimliche Präsenz, dieser Mensch, ne? Und stand ja da nicht irgendwie bewegungslos dort vorne, sondern der ging ja da ständig auch um den Tisch rum und ging zu den einzelnen Leuten hin. Also war schon irgendwie eine ganz besondere Erfahrung, fand ich. Also ich habe sowas
in der... Positiv?
Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt werten will. Es war auf alle Fälle anders. Ich tue mich nach wie vor, wie viele, glaube ich, noch schwer, das ein oder andere richtig einzusortieren. Ich glaube, da sind einige Sachen dabei, die sehr ungewohnt sind, wo man sagt, das kenne ich so eigentlich nicht. Mhm. Also auch, dass er versucht, da Nähe zu suchen, Gespräche zu suchen, da aufzubauen. Also er ist niemand, der sich jetzt hinterm Rednerpult versteckt oder sowas. Ich meine, das kennt man ja auch von verschiedenen Managern aus der Branche, die da wirklich ernsthaft ein Problem haben und so ganz politisch korrekt und wohl formuliert und nur keinen Satz zu viel und eigentlich auch überhaupt keine Meinung haben, sondern nur so ein Nachrichtenüberbringer sind, so völlig steril irgendwie. Und das ist er halt überhaupt nicht. Er ist von seinem Charaktertyp her einfach völlig anders, ja, und sehr emotional auch irgendwo das bringt er halt so rüber. Mit sowas muss man auch erstmal umgehen können. Also für mich, ich kann nur sagen, es war ungewohnt und ungewöhnlich. Hm. Ob das eine Veranstaltung ist, die ich mir so auf Dauer wünsche, weiß ich nicht. Also das kann ich irgendwie schlecht einschätzen. Weil, ich sag mal, inszeniert war es insofern ganz gut, weil diese Nachricht so eingeschlagen hat, wie eine Bombe, hätte ich jetzt beinahe mal gesagt. Also da ist jedem einfach erstmal die Klappe quasi runtergefallen, sodass da einfach erstmal Schweigen im Walde war. Ja? Und Gustavo konnte dann einfach munter darauf loserzählen, warum er das macht und wie er das macht und konnte dann da sein Business-Update noch machen, ja? Und wie sie den Ertrag gesteigert haben und Umstellung auf SAP und so weiter und so fort. Da ist man einfach nur noch da gesessen und hat ihm so ein bisschen zugehört und dann selbst als dann die Nachfragen kommen sollten bei der Veranstaltung. Da kam erstmal lange nichts. Und es kamen auch nicht wirklich kritische Nachfragen, die jetzt sich konkret nochmal um das Thema Personalumbau, Managementumbau irgendwie gedreht hatten, sondern da ging es dann noch um die Business Units, um deren Entwicklung und so weiter. Also insofern war das für mich schon auch eine gute Inszenierung, um diese Botschaft da einfach mal anzubringen. Ja? Und ich glaube, viele der Fragen, die kommen jetzt erst so in den nächsten Tagen.
Ja, das kann sein. Aber es gab da natürlich auch Fragen. Ich denke zum Beispiel, eine deiner Redakteurinnen, die hat wie immer oder meistens sehr gut nachgefragt. Und sie war ja auch schon fast ein bisschen verzweifelt, als sie dann sagte, sie versucht ein bisschen Fleisch an die Knochen zu bringen. Ja, ich habe ein anderes Bild bei mir im Kopf gehabt, nämlich von dem besagten Pudding, den man immer so erfolglos versucht, an die Wand zu nageln. Du stellst eine konkrete Frage, bekommst aber keine konkrete Antwort. Oder die versteckt sich irgendwie in einem schnell dahingesprochenen Satz, sodass du erstmal sagst, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Mhm. Ne? Und wenn du diesen Gedanken wieder verarbeitet hast, dann ist er schon wieder drei Straßen weiter. Ne? Ja. Also insofern hat er natürlich immer nur das gesagt, was er sagen wollte. Das ist ja, natürlich ist ja ganz klar, wäre blöd, wenn er es nicht machen würde. Aber hat sich dann auch manchmal einfach nicht festnageln lassen, beziehungsweise hat es im Ungefähren gelassen. Bei manchen Dingen habe ich auch, muss ich sagen, auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn er gerade in Bezug auf die Frage der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, sagt, alles prima, alles gut, alles im gegenseitigen Einvernehmen gelöst und die bleiben auch noch da und so weiter und so fort. Das kann er mal jemandem erzählen, der sich den Reißverschluss mit der Kneifzange zumacht. Aber das ist völlig unglaubwürdig. Und wenn das bei diesen Dingen unglaubwürdig ist, dann frage ich mich natürlich auch, was kann ich ihm denn sonst noch? Was kann ich ihm sonst glauben? Ja. Da habe ja, ich aber, allerdings, da habe ich schon. Da
aber
ich schon,
Damian, das ist doch immer so, wenn du eine Pressemitteilung geschickt kriegst, einer ist weg, egal welche Personalie das ist. Es ist immer einvernehmlich. Es gab einmal einen Ausreißer. Das war, als der Manfred Hasselder bei Compaq weggegangen ist, hier bei Compaq Deutschland. Da gab es eine Pressemitteilung, hat sich wegen massiver Differenzen über die Geschäftsstrategie oder sowas. Und normal heißt das immer einvernehmlich und kein Mensch sagt, hey.
Völlig richtig, gestern war es aber keine Pressemitteilung. Sondern das war
Das hast du aber bei so Pressekonferenzen. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand auf einer Pressekonferenz gesagt hätte, mit dem habe ich mich total gezofft, habe ich rausgeschmissen.
Nein, er hat gesagt, alles prima. Das ist ein Unterschied. Ob er sagt, alles prima oder wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Das ist echt ein Unterschied.
Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß ich.
Naja, gut.
Also ich hätte das jetzt nicht anders erwartet.
Also gegenseitiges Einvernehmen, da bin ich eher auf Damians Seite. Das glaube ich schlicht und einfach auch nicht. Er hat in einem Nebensatz nämlich noch gesagt, da hat er noch einen Kollegen angeschaut, da hat er gesagt, hat er irgendwie so gesagt, ja, und das sind natürlich Themen, das ging über Monate hinweg und das ist alles schon lange, lange geplant gewesen und so weiter. Aber wir haben es auch gut verstanden, das alles unter Verschluss zu halten, denn ihr habt ja auch nichts darüber geschrieben. So, und dann habe ich mir nur gedacht, wenn da nichts drüber geschrieben wurde, heißt es für mich, dass das eine sehr kurzfristige Aktion gewesen ist und dass die Betroffenen sehr, sehr kurzfristig auch darüber informiert wurden. Es mag sein, dass es einen kleinen Zirkel gab, die wussten, in welche Richtung das geht, aber ich glaube nicht, dass man monatelang mit den Betroffenen da schon Gespräche geführt hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil immer, wenn das der Fall ist, dringt es irgendwo nach außen. Es gibt immer jemanden im Unternehmen, den man als Quelle hat, den man mal anrufen kann, der ihm sowas dann natürlich auch erzählt. Und da kam nichts.
Da
kam überhaupt nichts raus.
Das Interessante ist, es gab Gerüchte, aber die gab es vor 2 Monaten, vor 6 Wochen, vor 8 Wochen. Und jetzt in den letzten 3, 4 Wochen habe ich gar nichts mehr gehört.
Also zumindest nichts Konkretes.
Überhaupt nicht.
Also,
und vorher, die Gerüchte vorher waren sehr widersprüchlich. Ich glaube, haben wir nicht letzten Channelcast auch schon mal drüber gesprochen?
Kann gut sein, ja. Also die Informationen, die ich zumindest hatte, waren schon dahingehend, dass dort einige Manager auf gepackten Koffern sitzen. Ja, also
Das ist definitiv so gewesen
und auch gefallen, aber es wurden keine Namen und nichts genannt. Das nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig und im großen Stile einvernehmlich dazu gegangen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da gebe ich dem Damian auch recht. Ich meine, klar, mit, so macht man das mal nach außen. Die Frage ist jetzt natürlich, ich habe mich dann, wie Andreas auch, Damian war ja dann, ich habe mehr auf dem Gäubodenfest, natürlich auch noch mit ein paar unterhalten. Und da werden natürlich Fragen aufgeworfen. Es sind ja zum Großteil, du hast es gerade gesagt, Andreas, Personen, die schon lange Jahre an Bord waren, die das Unternehmen sehr, sehr gut kennen, die Distribution natürlich auch sehr, sehr gut kennen, extrem gute Kontakte in die Industrie haben, gute Kontakte in den Handelsbereich haben. Ist denn da nicht die große Gefahr gegeben, dass dort extrem viel Know-how rausgeht aus der Firma, das eigentlich wichtig wäre
gute,
für das Unternehmen?
Gute Frage.
Guter Punkt.
Mhm. Guter Punkt. Also alleine, ja. Wenn man an Jochen Bless denkt, was der dort alles aufgebaut hat und welche hervorragenden Kontakte der hat, und das fehlt alles. Oder der Guido Wirz, ich meine, der hat dort schon so viel gemacht in dem Unternehmen. Der hat ja damals diese ganze E-Commerce-Strategie gemacht, war da für den Bereich zuständig, jetzt letztendlich dann für ein Stück weit für Strategie und Services. Der Volker Flemming, auch schon ewig und drei Tage im TK-Geschäft tätig, mit Sicherheit auch exzellente Kontakte überall hin, Herstellerbeziehungen und. Es fehlt ja alles. Das ist ja auf einen Schlag weg. Ja, und nichts gegen die Geschäftsführer, die jetzt angetreten sind, aber dieses Wissen bringen die zum Großteil nicht mit. Es fehlt. Es ist abgekappt.
Ja.
Also sehe ich schon als eine gewisse Gefahr für so ein Unternehmen.
Also der Schritt ist von daher wirklich massiv, ja klar. Absolut, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Die interessante Frage ist, die Leute, die in der Ebene drunter sind, also die BU-Leiter, machen das Geschäft schon sehr lange. Wie weit können die das auffangen? Wie weit können die Hersteller auffangen? Das wird die Zeit zeigen müssen, ob das funktioniert. Die Idee hinter diesem ganzen Schritt, halt zu sagen, wir müssen uns auf zwei neue Geschäftsbereiche stärker fokussieren, nämlich einmal auf das Lösungsgeschäft oder Value-Add-Geschäft oder wie auch immer und auf das Service-Geschäft. Und dazu brauchen wir einen ganz anderen Typ von Manager, der das treibt. Und der Lords ist ja von Avato gekommen, der ist ja irgendwie so, der ist ja total dienstleistungsorientiert.
Ja.
Und der Heino Deubner ist auch viel dienstleistungsorientierter und viel weniger so dieses klassische Distribution und wir verkaufen jetzt 10 Paletten Festplatten oder sowas. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja.
Doof. Ich habe den Faden wirklich verloren.
Na, du wolltest, glaube ich.
Verdammt, jetzt habe ich.
Ich glaube, du wolltest darauf hinaus, ob es nicht wichtiger ist, sozusagen neues Know-how
genau,
zu bauen
genau.
im Servicebereich. Exakt. Und dass die eigentlichen Herstellerbeziehungen jetzt gar nicht so wichtig sind, oder?
Also ich würde nicht sagen, nicht so wichtig, aber die Herangehensweise
unter
also
einem anderen Aspekt.
Die neue Herangehensweise ist, glaube ich, extrem, extrem schwierig umzusetzen, wenn du in einem bestimmten Bereich sehr lang unterwegs bist und relativ eingefahren bist. Weil eine Geschichte, die ja sehr interessant war, ist, er hat im Nebensatz mal gesagt, wir betrachten unsere Hersteller ja als Kunden.
Fand ich ein sehr wichtiger Satz.
Und nicht als Lieferanten. Das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Satz gewesen. Ja,
wollte ich auch noch drauf eingehen.
Und wenn du jetzt Leute hast, die aus der Distribution kommen, die gehen schon daran und sagen, hier mein Lieferant und jetzt tu mal was für dich, denn ich bin ja dein Kunde.
Richtig.
Ja. Das ist eine sehr verbreitete Vorstellung in der Distribution, auch so auf Produktmanager-Ebene. Mhm. Und das hast du durch die Bank überall. Und dann musst du sagen, Moment, das ist nicht die Herangehensweise. Mhm. Wir tun was für dich und dafür sollst du uns bezahlen.
Das war ihm sehr wichtig, hat er auch gesagt.
Das
kriegt doch so langsam in die Köpfe der Leute rein, dass sie nicht mehr Lieferant sagen, sondern Kunde
genau.
sagen.
Genau, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr langwierige und kleinteilige Geschichte. Und ich glaube, du brauchst vorne dran irgendwo ein Zeichen, was du setzen musst. Sagen, pass mal auf, wir haben Leute vorne dran stehen, die sagen das nicht. Die denken das auch nicht. Die kommen auch gar nicht auf die Idee, das zu denken, weil die anders drauf sind, weiß ich nicht. Mhm. Und ich denke mal, so eine Organisation umzubauen und zu sagen, okay, das eine machen wir weiter, das ist diese klassische Distribution, dieses klassische Kistenschieben, wo er dann immer Transaction ist, sagt, das weiterzumachen und dann nebendran aber noch Dinge zu machen und die ernsthaft zu machen, aufzubauen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Schwierigkeit und ich glaube, da muss man vergleichsweise radikal dran gehen. Das Beispiel, was ich in dem Zusammenhang immer habe, ist, schau dir doch die Verlage an. Die Verlage müssen eigentlich schauen, dass sie wegkommen vom klassischen Anzeigengeschäft. Mhm. Und je schwieriger das Geschäft wird, desto verbissener machen sie mehr vom selben. Und eben nicht was Neues. Und in der Zeit, wo sie was Neues hätten machen können, lief das Geschäft so gut, dass nichts Neues gemacht wurde.
Ja, es ist sicherlich in vielen Unternehmen so, egal wo. Wenn Transformationsprozess ansteht oder sich eine Branche anders weiterentwickelt, sind natürlich irgendwann Schritte nötig und notwendig, um das Unternehmen neu auszurichten. Mhm. Da sind Personalmaßnahmen natürlich mitunter auch dabei.
Mhm. Know-how-Abfluss, ja, jetzt durch den Abgang der Manager, aber vielleicht Know-how-Abfluss, was jetzt aus der Sicht von Möller-Hergt also gar nicht so schlimm ist, weil es das tradierte, klassische, zum Teil vielleicht überholte Distributionsmodell reflektiert. Ja. Und wie Andreas gerade so schön sagte, du sprachst vom Umbau des Unternehmens, mhm, Aktivis. Also das trifft es nach meinem Dafürhalten ganz gut. Mein Eindruck ist, dass Möller-Hergt da ganz mächtig am Umbauen ist. Vieles ist noch nicht sichtbar, aber vieles oder einiges wird noch kommen nach meinem Dafürhalten. Und was du auch richtig sagtest, dass er den Lieferanten jetzt als Kunden betrachtet, das ist eine Aussage, ich finde, die geht sehr, sehr weit. Ne? Und er hatte ja gestern, weil es ein bisschen das Distributionsmodell jetzt sozusagen so wie so eine kopernikanische Wende irgendwie darstellen.
Das flankiert das Distributionsmodell, also das ist was anderes.
Es kommt etwas dazu, ja.
Genau.
Das andere wird ja nicht über den Haufen geschmissen, aber es kommt etwas hinzu. Er betrachtet jetzt den Hersteller, den Lieferanten, den Hersteller als seinen Kunden. Und er sprach ja, nachdem er vorher aufgezeigt hat, wie, ich sag's mal auf Deutsch, beschissen sich das klassische Distributionsgeschäft in den letzten Jahren entwickelt hat, nämlich mit den erodierenden Preisen, mit den erodierenden Margen und mit gleichzeitig der zunehmenden Komplexität. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt bin ich gerade dabei, den Faden zu verlieren. Jetzt
verlierst Andreas. Du ihn gerade.
Aber ich kriege ihn bestimmt noch gleich wieder, weil ich war ja gestern nicht auf dem Gäubodenfest. Genau.
Also Abkehr vom tradierten Geschäft wolltest du?
Abkehr von dem tradierten Geschäft. Und er sprach gestern dann anschließend doch einige Male von Unternehmen Sell by Tell und Avato.
Und Avato.
Ja, also diese beiden Unternehmen, da hat er sich offensichtlich intensiv mit beschäftigt. Und ich bin dann anschließend auch nochmal reingegangen und habe mir die Unternehmen angesehen, was machen die eigentlich? Ich wusste es nur so ein bisschen diffus. Die erbringen ja dem Hersteller gegenüber eine ganze Reihe von Outsourcing-Dienstleistungen. Mhm. Und das ist der Weg, so habe ich ihn verstanden. Leider musste ich dann relativ abrupt die Veranstaltung verlassen, sodass ich nicht mehr nachfragen konnte. Das ist der Weg, den er auch einschlagen will. Ja?
Ja.
Ich, Möller-Hergt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, möchte dem Hersteller, der viel Geld bei solchen Unternehmen wie Sell by Tell und Avato lässt, dem möchte ich anbieten, gib das Geld mir. Ja. Ich mache das Gleiche für dich, natürlich dann auch noch wesentlich besser. Er sprach ja in diesem Zusammenhang von den kleinen und von den dicken Kartoffeln.
Ja.
Bei uns heißt es ja eigentlich in Deutschland von den Äpfeln, von den kleinen Äpfeln und den dicken Äpfeln oder so. Ne?
Ich kenne das gar nicht, den Vergleich. Ne?
Oder die Äpfel sind beim Nachbarn grüner oder roter oder so. Auf jeden Fall ist auch egal. Auf jeden Fall, die Kartoffeln im Nachbarsgarten sind dicker als meine kleinen Kartoffeln. Und Möller-Hergts kleine Kartoffeln sind das klassische Distributionsgeschäft.
Ja,
ne?
Ja.
Und die dicken Kartoffeln, das ist das Geschäft, was Sell by Tell und Avato machen. Und er will die dicken Kartoffeln. Mhm. So habe ich es verstanden.
Ja.
Das finde ich ein interessanter Weg. Und möglicherweise denkt er, da kann ich die Kollegen, die ich jetzt, also deren Name vorhin gefallen sind, dabei kann ich die nicht gebrauchen. Vielleicht haben die auch keine Lust, diesen Weg mitzugehen. Möglicherweise.
Ja.
Ja, also
Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante.
Das ist der Weg.
Siehst du auch so?
Sehe ich ganz genauso, weil letztendlich, wenn du mit Distributoren sprichst, und das ist egal, mit wem du sprichst, sagt dir jeder, so wie es bis jetzt gelaufen ist, kann es nicht mehr weitergehen. Wir sind am Anschlag.
Richtig.
Es kann nicht mehr so weitergehen. Die Mengen haben sich dramatisch erhöht, die wir verschicken müssen, um überhaupt den Umsatz halten zu können, bei schwindender Marge. Das heißt, wir müssen irgendwo ein Wachstum hinlegen. Das geht alles gar nicht gut. Wir müssen was anders machen. Deswegen sind ja auch alle in Diskussion und schauen hier bei Ingram und TechData Zukauf im Bereich Telekommunikation. Alle steigen ein ins VAD-Geschäft und begreifen sich jetzt auch als VADs. Und sein Weg ist dann noch ein bisschen anderer. Der sagt dann, okay, es gibt so viel Servicepotenzial, was wir eigentlich erbringen können. Wir haben so ein tiefes Verhältnis mit den Herstellern, ist ja genug Geld da.
Er hat's ja
bloß woanders.
Er hat es ja auch nochmal mit einem anderen Punkt verdeutlicht, auf die Frage hin, wann er denn mit der ALSO zum Marktführer wird. Ja, und wo er sich denn da sieht und wie lange das dauern wird. Da hat er ja ganz klar gesagt, das ist überhaupt nicht sein Ziel. Er will überhaupt nicht Marktführer werden. Also zum einen sagt er, ist es natürlich so, dass er die Vergleichbarkeit da sowieso für eingeschränkt gültig hält, weil bestimmte Distributoren rechnen dann ihr Russland-Geschäft noch mit rein und, was weiß ich. Also er will sich nicht an diesem Umsatz messen lassen. Wenn einer behauptet, er sei der Marktführer, würde er ihm gerne gratulieren. Ja, aber es ist nicht seine Bestrebung. Seine Bestrebung ist ja, und was er dann wortwörtlich gesagt hat, wir sind der Marktführer der Profitabilität in der Distributionsszene. Und das war ja für ihn eine ganz wichtige Aussage. So, und die Steigerung der Profitabilität geht natürlich im klassischen Distributionsgeschäft, ist das nicht machbar. Also nach meinem Dafürhalten nicht machbar. Ich denke, das sind so ziemlich alle Stellschrauben, die man stellen könnte, sind angezogen worden, werden ständig justiert. Es bleibt eine minimale Marge, die pro Transaktion übrig bleibt, die musst du irgendwie sichern, du musst deine Kosten im Griff haben. Aber das haben die über Jahre hinweg, haben die großen Broadliner das jetzt alles bis zur Perfektion gemacht. Ich glaube, da ist einfach nicht mehr viel Luft. Mhm. Da reden wir vielleicht über Zehntelprozente, die man da noch irgendwo margenmäßig raushaben kann. Aber das Geld liegt oder die Profitabilität will er natürlich über das Value-Add-Geschäft reinholen.
Das im Value-Add und im Service.
Und da hat er halt verschiedene Ansätze. Ein Ansatz war ja, und das war ja gestern dann auch nochmal ein Thema, der Kauf eines Systemhauses oder Technologiehauses, nenn es wie du es möchtest, druckerfachmann.de, wo man einfach mal ausprobiert hat, wie schnell kriegen wir das auf die Straße. Da hat er gesagt, er ist extrem zufrieden damit und verwundert, wie schnell das alles funktioniert hat. Und das sieht man nach außen auch tatsächlich schon, wenn man mal auf die ALSO Activis Homepage geht, wie visibel dort die Produkte sind aus diesem Bereich. Ob sie gut laufen, kann ich nicht beurteilen, aber man hat es zumindest relativ schnell integriert. Und dann eben jetzt ein Team zusammenzustellen, das offensichtlich nichts oder vorwiegend eins tun soll, neue Geschäftsstrategien und neue Businessmodelle zu entwickeln, abseits des klassischen Transaktionsgeschäft.
Ja. Ja,
und dann versuchen, das umzusetzen, sodass man also immer mehr in diesen Value-Add-Bereich ausbauen will. Das verfolgt das ja hartnäckig und konsequent.
Interessant ist doch...
Ich sage das deswegen, weil es dein Lieblingswort ist.
Ja. Interessant ist doch, wie unterschiedlich die Distribution, die versuchen es ja alle, die gehen ja alle auf ähnliche Themen.
Ja.
Interessant ist doch zu sehen, wie unterschiedlich die das vom Angang machen.
Ja.
Also zum Beispiel die Ingram gehen die Themen ja auch an. Die gehen ja auch die Value-Add-Themen an, aber die gehen die mit der existierenden Organisation an und bilden so Querschnittsteams für einzelne Themenbereiche. Was weiß ich, bei Education oder solchen Geschichten, wo sie dann sagen, okay, aus mehreren Abteilungen, die müssen dann wie so eine Matrix-Organisation funktionieren. Und die TechData macht das so ein bisschen wirr in verschiedenen Marken, was ich noch nie so richtig verstanden habe. Und bei der ALSO ist das Modell ja komplett anders. Da wird dann gesagt, okay, wir stellen da eine Säule hin für jeden einzelnen Bereich. Mhm. Zwischen den Säulen muss natürlich auch ein bisschen was passieren. Mhm. Aber nur in den Säulen wirst du so viel, also würde ich so einschätzen, so viel Konzentration auf das Thema kriegen, dass du es auch tatsächlich ernsthaft verfolgen kannst und dass dann anschließend auch ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt.
Mhm. Mhm. Ja, das ist zweifelsohne ist es so, ja. Also ich denke, so im Vergleich kann man schon sagen, dass das, was also Actavis im Moment macht an Strategie, am offensichtlichsten ist, am offensivsten auch ist in meinen Augen.
Ja, absolut.
Und auch die größten Veränderungen herbeiführt. Also da lässt man keinen Stein auf dem anderen und versucht, das ein bisschen umzubauen. Ja, also für mich ist das nicht nur Umbau im eigentlichen Sinne, dass man sagt, ich habe hier bestehend ein paar Backsteine und die baue ich jetzt mal anders auf und versuche das irgendwie, sondern da reißt man ein, ja, und versucht, Neuaufbau zu machen. Ja, dann nimmt man andere Werkstoffe sozusagen her, nicht das, was man schon hat. Also da wird wirklich versucht, was komplett Eigenes zu machen, ohne auf das alte oder bisherige Geschäft zurückblicken zu müssen. Also das finde ich da schon den eklatanten Unterschied.
Ja.
Die kochen auch nur mit Wasser, das ist keine Frage. Aber die Herangehensweise ist einfach eine komplett andere. Also wie du auch schon gesagt hast, Andreas.
Und ich glaube, deswegen kommt das auch so brachial rüber.
Ja. Weil es eben mit dramatischen Veränderungen einhergeht, ja.
Also ich bin da mal ganz gespannt, von welchen Dienstleistungen und Serviceleistungen wir dann anschließend sprechen, die also Actavis oder also dann dem Hersteller dann anbietet, beziehungsweise welche er realisiert. Ob dann vielleicht auch er dem tradierten Geschäftsmodell, ob es da Probleme gibt in Form von Kanalkonflikten, wenn er in den Bereich Vertrieb geht, wenn er Vertriebsdienstleistungen erbringt. Das ist heute noch nicht ersichtlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Möller-Herk das in Kauf nimmt, weil er sagt, das alte Geschäftsmodell, naja, das ist halt, ich will nicht sagen uninteressant, aber damit lässt sich einfach zu wenig verdienen. Wir machen jetzt was Neues, wo unter Rentabilitätsgesichtspunkten wesentlich aussichtsreicher und interessanter ist und riskiert dann damit, auf der anderen Seite etwas zu verlieren. Möglicherweise ist das so, das wird dann die Zukunft zeigen.
Ja. Ich bin total gespannt. Wobei an der Stelle halte ich die Einschätzung, die der Thorsten Belverato neulich auf der Pressekonferenz vertreten hat, für total korrekt. Der sagte nämlich über die Broadliner, die werden im Leben nichts tun, was ihr Kistenschieber-Business, ihr traditionelles Transactional-Business ansatzweise gefährden würde. Und das glaube ich auch.
Zumindest im Moment, in der jetzigen Phase.
Das glaube ich auch. Ich glaube, wenn du als Distributor anfängst, Dinge zu machen, die mit deinem Kerngeschäft nicht wirklich vereinbar sind, mit diesem Distributions-Transaction-Business, hast du sofort ein ganz massives Problem.
Ja, du musst es halt. Du musst es schon ein Stück weit davon abgelöst machen.
Richtig.
Und kannst es sozusagen nicht vermischen, sondern musst deinen eigenen Weg finden. Das kann sein, dass eigene Tochterunternehmen gegründet werden, die als Profitcenter in irgendeiner Form fungieren, also ein Stück weit abgelöst werden. Das ist eine Möglichkeit. Es kann sein, dass man bestimmte Anknüpfungspunkte tatsächlich sieht. Und ich denke, er erwartet schon, dass von den einzelnen Business Units auch konkrete Vorschläge kommen, was man additiv da auch noch anbieten kann. Eins wurde ja gestern auch noch am Rande erwähnt. Da ging es ja um das Thema, ob das Unternehmen in Zukunft im Bereich Cloud eine Aggregationsplattform anbieten will, dem Handel. Ich hatte in der letzten Sendung ja mal davon erzählt, dass Arrow das ja jetzt umgesetzt hat, in sehr vorbildlicher Weise. Da hat er ja gesagt, das ist eine sehr gute Idee. Er hat sich nicht konkret dazu geäußert, aber dann hat er gesagt, das ist eine sehr gute Idee. Also die denken schon in die Richtung. Mhm. Ja, und da ist halt die Frage, wie schnell setzen sie das auch zum Teil um? Und wenn ihr jetzt mal für euch betrachtet, so aus dem Bauch heraus, wenn ihr mal die Tech Data, die also Actavis und die Ingram euch anschaut, die ja alle drei diesen Weg da ein Stück weit gehen wollen, wer hat da in euren Augen nach bisher am meisten Arbeit geleistet?
Das ist schwer zu sagen. Also oder Actavis sind sicherlich am lautesten momentan. Was die anderen dort, sagen wir mal, hinter verschlossenen Türen machen, das weiß ich so nicht. Hm. Insofern ist das für mich sehr schwer zu beurteilen.
Hm. Ja. Also ich würde ich würde aus dem Bauch raus oder auch auf Basis der Gespräche, die ich gestern Abend noch mit verschiedensten Leuten aus der Organisation hatte, würde ich sagen, die Also Actebis ist mit dem, was sie da treiben, schon sehr weit vorne und sehr schnell in der Umsetzung. Bei der Ingram weiß ich, dass die schon etliches Dienstleistungsgeschäft haben, über das die so gar nicht explizit sprechen. Mhm. Bei der Also Actebis gibt's allerdings die Projekte auch. Bei Techdata kann ich es überhaupt nicht einschätzen. Bei Techdata hat die Broadline ein Problem. Und das schon seit ewigen Zeiten.
Ja.
Wobei auf der anderen Seite muss man sich dann auch mal vor Augen führen, der Möller-Herk setzt auf die einzelnen Säulen jeweils einen Geschäftsführer. Mhm. Das heißt, die Säulen müssen ja ein beträchtliches Umsatzpotenzial, tatsächlich da sehen, dass sich allein dieser Schritt
rentiert, Geschäftsführer
aufzusetzen. Und dann sagt er ja auch, die Komplexität ist so groß, das kann kein einzelner Geschäftsführer managen und überblicken. Und man braucht da ein Team und man braucht dann auch Spezialisten. Und das halte ich schon auch für, ich halte es auf der einen Seite für richtig und auf der anderen Seite auch für ein sehr deutliches Zeichen, wie viel Wucht hinter der ganzen Geschichte steckt und wie viel Potenzial da sein muss. Mhm. Und jetzt, wenn man sich eine Avato anschaut, die ja Milliarden Umsatz machen mit wahnsinnig viel Mitarbeitern, die Dienstleistungen machen, das ist schon beträchtlich. Und die machen einen großen Teil ihres Geschäfts tatsächlich für IT-Hersteller. Also die machen ja schon seit ewigen Zeiten für Microsoft die Datenträger und lauter solche Geschichten. Und das sind immer so Supply Chain nah oder in die Supply Chain integrierte Tätigkeiten, die machen. Und es spricht nichts dafür, dass ein Distributor, der ja ein Teil der Supply Chain ist, anfängt rechts und links zu sagen, pass auf, helfen wir euch weiter.
Naja, natürlich, klar.
Das ist richtig. Und von den Ansätzen, die Ingram agiert halt sehr, sehr klassisch. Die Ingram würde sagen, wir sind Distributor und nicht Dienstleister, also denke ich mal.
Ja.
Wir sind Distributor und nicht Dienstleister und das ist uns auch ganz wichtig, Distributor zu sein, hält uns aber nicht davon ab, auch andere Dinge zu machen. Mhm. Der Karg hatte doch früher die Idee, die Logistik, Herstellern die Logistik zur Verfügung zu stellen, zu sagen, muss man aufherstellen, brauchst du nicht selber machen, kannst du unseres nutzen. Wie weit das dann funktioniert hat oder ausgebaut worden ist, kann ich überhaupt nicht einschätzen. So ein, zwei Projekte hat man immer mal von gehört, aber...
Ja, war sicherlich auch ein Kind seiner Zeit, muss man auch sagen. Damals war die Marktkonstellation teilweise auch noch ein bisschen anders.
Also die Ideen sind, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr richtig. Mhm. Und die Distribution, so wie die heute betrieben wird, das ist schon ein Wahnsinn.
Gesagt wurde gestern übrigens nichts, oder habt ihr da noch irgendwas mitbekommen? Es wurde zwar ein Nachfolger bekannt gegeben für den Volker Fleming, aber wo ist denn diese TK-Schiene-Sparte da in Zukunft eigentlich aufgehängt?
In Osnabrück.
Ja, und macht der das da selbst eigenverantwortlich?
Aber unter welcher dieser
drei?
Gehört das zum Servicebereich dazu, TK-Geschäft, oder gehört das zum Volumendistribution dazu? Also wo ist denn das aufgehängt? Weil also gerade dabei bei solchen Feldern zeigt sich doch eigentlich sehr stark, in welche Richtung will ich gehen. Ja? Mhm. Ist das TK-Geschäft für mich ein Volumengeschäft, wo einfach nur diese Handys und sonstige TK-Ware verschnalzt wird? Ja? Oder ist das ein Themenbereich oder ein Produktfeld, wo ich sage, hier, da kann ich so dieses ganze Servicegeschäft mal super aufbauen.
Also jetzt pass auf, total interessante Frage, wurde gestern nichts zugesagt. Interessant ist aber deswegen, weil es in Osnabrück diese drei Säulen schon seit beträchtlich langer Zeit gibt. Mhm. Die machen Outsourcing für mehrere TK-Provider. Ich habe mir das Lager bei denen mal angeschaut.
Das heißt, im kleinen Format gibt es das da sozusagen?
Da gibt es diese drei Geschäftstypen.
Okay. Ja, gut.
Das heißt, die machen Value-Add-Geschäft, so Lösungsgeschäft, vor allem sehr viel mit Siemens, Telefonanlagen. Mhm. Sie machen Dienstleistungen für mehrere Provider, war ganz interessant. Das war bei denen im Lager, war so ein eigener Bereich, der war abgeteilt, da saßen Leute drin, haben was gemacht. Was machen die? Die machen für irgendeinen Provider hier in München ist das, für den binden die komplette Logistik ab. Das war dann separate Regale und dann fuhr deren Ware immer so mit ins System ein. Und das klassische TK-Geschäft, also Verträge und Handys, machen die auch schon ganz lang. Mhm. Das ist ja das, wo die herkommen. Also das heißt, diese drei Geschäftsbereiche gibt es in der TK-Distribution und nicht nur bei NT+. Die Comsa machen auch sehr viel so Dienstleistungsgeschäft für Carrier.
Ja.
Also insofern, aber es ist eine gute Frage, wo das aufgehangen ist.
Mhm. Ja,
in welcher Säule oder ob der jedes Geschäft dann einzeln an den Säulengeschäftsführer berichtet oder.
Ich sag ja, so im Nachgang
kommt dann die Frage.
Ja, genau. Aber werden wir dann klären und ich kann mir gut vorstellen, dass wir also Actevis auch noch eine Weile als Gesprächsgegenstand im Channelcast haben.
Ich bin total gespannt, wie es heute in einem Jahr aussieht.
Ja.
Ich bin total gespannt, wie es heute in einem Jahr aussieht. Ob das funktioniert hat, ob das bis dahin funktioniert hat, wie viel Umsatzanteil dann so eine Service-Sparte macht.
Wie die Profitabilität,
insgesamt
gestiegen ist oder auch nicht gestiegen
Wobei,
ist.
Wobei, was der gestern doch gesagt hat, war, die gestiegene Profitabilität ist zurückzuführen auf verschiedene Programme, die wir in unserem traditionellen Geschäft gemacht haben. Und die ist noch völlig unabhängig von der Service- und Value-Ausrichtung.
Hat er das so konkret gesagt?
Ja. Also ich fand's eh erstaunlich, wie viele Dinge er gesagt hat über Programme, die bei denen laufen. Das war so ein bisschen gar nicht so dominant rausgekommen. Das fand ich die interessanten Details. Mhm. Er hat dann ganz oft gesagt, das ist sehr viel Detailarbeit, hat dann einen Namen genannt, weiß ich aber nicht mehr, habe ich vergessen.
Du meinst diese Moor-Strategie oder was meinst du?
Nee, das war nicht die Moor-Strategie, sondern im Rahmen der Moor-Strategie er hat doch an der einen Stelle gesagt, die haben diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten, was Leute kaufen können.
Und, ja,
dann, und dann hat er an mehreren Stellen gesagt, dass das Programm, das heißt so und so, und mit dieser Detailarbeit haben wir die Profitabilität erhöht, und zwar im Kerngeschäft. Hm. Und wenn dem so ist, dann ist das schon echt beachtlich, weil der hat ja geschafft, die Profitabilität dramatisch zu steigern.
30%.
Also ist ja, der hat doch auch einen Prozentwert gegeben.
30%?
Nee, 1,5%.
Nee, von 0,7 auf 1,0 hatte ich, glaube ich, notiert.
Oh, ne? Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber er hat ja
auch so mitgeschrieben.
Er hat ein,
aufgeschrieben? Diese Kennzahl habe ich nicht aufgeschrieben.
Ah, das ist schade, weil das.
Meine ich jetzt getwittert.
Weil das war nicht beachtlich. Das fand ich absolut beachtlich.
Na gut, wollen wir das Thema beenden? Ich glaube, wir haben jetzt da auch ausreichend Zeit drüber gesprochen, dass wir mal ein Stück weiterkommen. Oder?
PIP heißt das eine, hat der Schicko gerade.
Ah, PIP, ja. Und CIA.
Siehst du, die Schattenredaktion hier wieder.
Die Schattenredaktion, genau.
Apropos, so weil gerade Schicko erwähnt war, der war ja gestern eben auch da. Dort können wir schon mal die schöne Nachricht geben, dass Schicko demnächst mal bei uns zu Gast sein wird.
Wer ist denn das?
Michael Schickram.
Ah. Ja, ich weiß es, so, aber ja. Vielleicht wissen das unsere Hörer, ja, klar, unsere das Hörer nicht.
Ja, das ist richtig. Das haben wir gestern klar gemacht. Freuen wir uns sehr drauf, dass er kommen wird. Wir hatten ja den Günter Schüssel mal zu Gast und dann gesagt, ist eigentlich wirklich sehr schön. Mit
Studiogästen ist das schön.
Dass mal jemand mit im Studio ist. Also er wird auf alle Fälle mal mit dabei sein.
Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Ebenfalls mit angesagt hat sich der Klaus Weinmann.
Das ist sehr schön.
Der wird auch mal mit beim Channelcast mit dabei sein und wer ihn näher und persönlich kennt, weiß er auch. Das ist ja auch jemand, der da unheimlich viel zu erzählen hat und auch klare Meinungen zu Themen hat und die auch klar formuliert und ausspricht, und sowas finden wir immer gut. Und der Jörg Brünig von Fujitsu hat auch gesagt, der kommt auch mal zu Gast. Mhm. Also die nächsten Folgen sind da durchaus sicherlich interessant mit weiteren Gästen. Über was wir vielleicht noch kurz sprechen sollten im Bereich Distribution, zumindest Andreas und ich, Damian hat es wahrscheinlich auch nur gelesen, wir waren noch auf einer Veranstaltung von der BECOM hier in München, da war der Thorsten Bevarat und der Patrick Köhler da, die beiden Vorstände, und haben mal auch ein sogenanntes Business Update gemacht und dort bekannt gegeben, dass sie freiwillig auf Umsatz verzichtet haben. Die wollten einfach mal wieder Geschäftszahlen bekannt geben. Also die sind von 307 Millionen kommend im Geschäftsjahr 2010, 2011 auf 260 Millionen runter. Das heißt also fast 50 Millionen Euro weniger Umsatz und haben dann auch erklärt, wie diese, woher das kommt. Sie haben zum einen verzichtet auf viel HP-Geschäft. Mhm. War ja auch Gegenstand,
ja.
Oder haben wir ja auch in einem irgendeinem Channelcast mal drüber gesprochen. Da wurde nochmal bestätigt, es macht zurzeit einfach überhaupt keinen Spaß, mit HP im Druckerbereich Geschäfte zu machen. Da ist einfach nichts dabei verdient. Sie können die Ware gar nicht so billig einkaufen, wie die auf dem Markt unterwegs ist.
Ja.
So viel im Graumarkt auf obskuren Kanälen unterwegs, und da hat er gesagt, es macht einfach nicht dieses Geschäft, und da hat man sich auch getrennt.
Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass er dafür HP auch selbst dann für verantwortlich macht? Ne?
Ja.
Dass die es einfach nicht in den Griff bekommen,
Das ist nicht in den Griff bekommen.
Ruhe zu sorgen.
Ja. Also er sagt so sprichwörtlich sozusagen, die können das Wasser nicht halten. Also die haben so einen extremen Druck, dort auf ihre Stückzahlen zu kommen, dass die also alle möglichen Kanäle nutzen, um Ware abzusetzen. Mhm. Und das sei also höllisch für Mittelstandsdistributor wie ihn, und das will er nicht vorfinanzieren, das kann er auch nicht vor, und das Risiko ist ihm einfach zu groß, und da hat er einfach auch keine Lust drauf. Und das ist schon ein ordentlicher Posten, weil ich glaube, das geht so um den Bereich, ich glaube, wir haben es irgendwo geschrieben.
30 Millionen oder so?
Na, 30 Millionen Umsatz war der, ist das, was sie mit dem Lebensmittelkonzern Rewe gemacht haben in der Vergangenheit.
Genau.
Das ist historisch bedingt, einfach durch den Ort, wo die beiden sozusagen sitzen, sind quasi Nachbarn. Und da ist traditionell aus der Geschichte heraus, hat man da eine Geschäftsbeziehung gehabt. Da hat er aber auch gesagt, das lohnt sich einfach für uns überhaupt nicht, da ist nichts dabei verdient. Deswegen haben wir da uns auch voneinander getrennt und haben gesagt, wir sind da nicht weiter mehr Lieferant.
Ist das Promarkt, was dann dahinter steht?
Ja, ich denke,
denke dürfte, dürfte Promarkt sein. Mhm. Also da sind es auch 30 Millionen und da waren auch so ein paar kleinere Posten, wo er auch gesagt hat, das machen sie nicht weiter. Also damit hat er jedenfalls den Umsatzrückgang erklärt. Ansonsten sind die beiden relativ entspannt und gut drauf.
Die waren sehr entspannt und gut drauf. Was interessant ist, ist die Parallele von Becom und Actebis. Die haben den Laden bei Becom ja auch massiv umgebaut, aber sehr klassisch im Distributionsgeschäft und haben massiv Leute verloren.
Mhm.
Beziehungsweise entweder verloren oder sich getrennt.
Ja. Das ist soweit alles im Februar
passiert.
Und da
ist er ja auch drauf eingegangen. Fand ich ja interessant, wo der Belverato meinte, ja, bei uns hat es dann ja, was hat er gesagt, einen Paukenschlag gegeben oder so ähnlich.
Hat es Rums gemacht.
Rums gemacht im Februar oder März.
Mhm. Hat er so gesagt.
Das fand ich doch wirklich ganz spannend. Ich bin mal gespannt, ob die Strategie bei denen aufgeht.
Also sie wollen auf alle Fälle stärker noch ins kleinere und mittlere, die kleineren und mittleren Systemhäuser ansprechen. Sie sprechen jetzt sehr viel den klassischen Fachhandel an, wollen noch mehr ins Systemhausgeschäft rein, werden ihr Produktportfolio noch sehr stark ausbauen. Da gibt es einige Bereiche, wo er sagt, da wollen wir noch Hersteller mit aufnehmen.
Ja, vor allem Netzwerkbereich, meint er.
Vor allem
ausgebaut, im
Netzwerkbereich beispielsweise. Er hatte auch tatsächlich gesagt, wie viele Kunden sie derzeit haben. Da hat er gesagt, es sind 6.250 Händler, die sie derzeit bedienen. Und er hat auch gesagt, wie viele Hersteller sie derzeit im Programm haben. Ich glaube, es waren 110, wenn mich nicht alles täuscht.
Das hab ich doch aufgeschrieben.
Aber allein im letzten Jahr haben sie 20 dazu bekommen. So, und die sehen sich also als klassischen Mittelstandsdistributor. Wenn man sie fragt, seid ihr Broadliner oder sonst irgendwas, sagt er, kann man zu uns nicht sagen, wir sind kein Broadliner, wir sind aber auch kein Value-Add, wir sind ein Mittelstandsdistributor, und so sehen wir uns. Also er hat da so seine eigene Kategorisierung. Und das leben sie auch so, sie fühlen sich als Unternehmer und sagen, das Unternehmen hat sich stark verändert, seit die beiden dort eben eingestiegen sind und dafür jetzt verantwortlich sind, sehen sie das halt nicht mehr aus dem Blickwinkel eines Konzernmitarbeiters sozusagen, sondern sie wissen, sind jetzt selber hier in der Verantwortung, und dementsprechend richten sie ein sehr großes Augenmerk darauf, wirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. Und sie haben überhaupt keine Not, Geschäft nicht zu machen, wenn sie erkennen, dass es für sie nicht profitabel ist. Also eine gesunde kaufmännische Einschätzung, so zumindest mal. Und Ja, wie gesagt, haben einen ganz entspannten Eindruck gemacht. Ne?
Die waren gut drauf, muss man sagen. Hier pass auf, Zahl nachgeliefert. Und zwar, sie haben 200 Hersteller gelistet, davon 100 mit Direktvertrag. 100
mit Direktvertrag.
100 mit Direktvertrag. Was ich auch interessant fand, war, dass er sagt, sie haben ein kleines Apple-Portfolio und man muss das heute unbedingt haben. Wenn man es nicht hat, ist interessant, wie wichtig Apple in der Distribution als Hersteller geworden ist.
Ja, zweifelsohne, ja.
Das ist wirklich.
Wieso muss man das heute unbedingt haben?
Weil so viel Nachfrage ist.
Aber das gilt doch auch für HP.
HP wird anscheinend im Moment lang nicht so stark nachgefragt. Mhm. Die bei Apple, die Produkte sind kultig und die werden.
Das ganze Zubehörgeschäft und Zugang zu Unternehmen und sagt er, das braucht man einfach.
Absolut. Und das fand ich schon interessant. Ich fand es auch interessant. Gestern Abend hatte ich mit jemandem gesprochen, die also aktiv ist, hat er mit Apple-Geschäft angefangen. Und der meinte, also Apple-Geschäft ist ja Wahnsinn, das ist ja so wie früher. Das einzige Erfolgskriterium im Apple-Geschäft ist ja Verfügbarkeit. Mhm. Wahnsinn. Es läuft komplett von alleine und wenn die Preise verfünffachen würden, würde es trotzdem noch von alleine laufen.
Mhm. Naja, nicht schlecht.
Genau, dann kommen wir vielleicht mal zur Rubrik Aktuelles bzw. Personalien. Da kann man zumindest noch zwei Sachen kurz nachschieben aus dem Hause HP. Da gab es nämlich auch einige Personalien, nämlich zum einen, dass die Jamie Cyrus Hewlett-Packard verlassen hat.
Mhm. Fand ich interessant.
Die ist ja damals.
Personalie 2 fand ich ja fast noch interessant.
Auf Europa-Ebene sozusagen wegbefördert worden und hat das Unternehmen jetzt verlassen. War ja die damalige Druckerchefin und ebenfalls verlassen hat das Unternehmen der Matthias Schmidt. Und glaube, das war für die meisten doch eher überraschend, ja, oder?
Auf jeden Fall, zumal er gerade erst befördert worden war. Ne?
Ja. Für so wenige.
Weiß einer, hattest du nicht, Andreas?
Der war ja nur 4 Monate im Amt oder sowas, ne?
Ganz kurz, 3 oder 4 Monate.
Drei oder vier Monate, ne?
Ja.
Weiß jemand da genaueres? Also es hieß ja nur, dass er irgendwie aus privaten Gründen oder so.
Ja, so war die offizielle.
Also es gibt interessanterweise zwei Einschätzungen. Die eine Einschätzung ist aus privaten Gründen, das war das Bekannte. Und die andere Einschätzung ist, dass er nicht freiwillig gegangen ist und dass es da ein Spannungsverhältnis gibt zwischen ehemaliger IPG und ehemaliger PSG. Und genau in den Partnerthemen und eine Diskussion im Hintergrund, wie man mit den Partnern Geschäft macht oder warum im Moment das Geschäft so wenig erfolgreich bei HP läuft.
Aber um es nochmal klar zu sagen, das ist jetzt eine Theorie, ist ein Gerücht.
Das sind die zwei Varianten, die im Spiel sind. Welche stimmt, keine Ahnung.
Das wissen wir nicht.
Ich glaube, das wird uns auch niemand dieses Jahr auf die Nase binden. Vielleicht mit viel Abstand. Dann
kommt es irgendwann bisschen, hoch.
Ja, denke schon.
Aber dass da bei HP eine Menge Druck unterm Deckel ist, das ist wohl klar, definitiv so.
Das ist ja eine Geschichte, die der BCom gesagt hat, der dann gesagt hat, wenn es beim Hersteller so chaotisch läuft, dann mache ich mit dem das Geschäft nicht direkt, sondern bediene mich in den Kanälen, die der gerade sponsort. Mhm. Und das hat ja abgehoben aufs Druckergeschäft. Mhm. Man hat ja den Druckervertrag gehabt und den hat er ja aufgegeben.
Also da brennt es wirklich an vielen Ecken und Enden. Ich weiß nicht, ob ihr es zufällig gelesen habt. Die HP-Chefin, die Mac Whitman, war ja unlängst mal kurz in Australien. Ist ja rüber gechattet, weil HP in Australien ein riesen Problem hat. Mit dem größten Kunden in Australien, der Commonwealth Bank. Da ist alles schiefgegangen, was nur schiefgehen kann. Wurde mit einem riesen Software- und Hardware-Projekt, das ist komplett in die Grütze gegangen. Da wurde ja ein sehr hochrangiger HP-Manager auch gefeuert deswegen.
Ach ja?
Und da ist Mac Whitman persönlich rübergeflogen, um sich da kundig zu machen, um zu schauen, wie die Lage da drüben ist.
Donnerwetter.
Also ist schon eher auch außergewöhnlich, ja.
Außergewöhnlich fand ich auch, wenn du da schon sagst, dass sich HP Deutschland-Chef Volker Smeed mal öffentlich gegen einen Wettbewerber ausgesprochen hat. Gegen Lenovo?
Aha.
Ja, natürlich. Er hat gesagt, also er hat.
Ach, da ging es darum, wer wird Marktführer, oder?
Er hat dem Lenovo-Management vorgeworfen, sozusagen Dumpingpraktiken die Marktführerschaft anzustreben, beziehungsweise also die Geräte unter Herstellungskosten zu verschleudern. Und das findet er nicht in Ordnung. Darauf hat dann der frisch gebackene, was macht der Stefan Engel jetzt? Europa-Manager, Chef, ja. Hat er dann geantwortet. Ist auch sogar im Fokus abgedruckt worden. Das sei also völliger Unsinn, was der Smith da behaupte. Man bräuchte sich ja nur die Gewinn von Lenovo sowohl weltweit als auch in Deutschland anzuschauen, wobei er zu Deutschland jetzt keine qualifizierte Aussage gemacht hat, da um zu erkennen, dass das also aus der Luft gegriffen sei. Mhm. Aber dass Smeet, der ja ein sehr zurückhaltender Mensch ist,
sehr diskret,
absolut, sich da jetzt mal so aus dem Fenster gelehnt hat, absolut, das fand ich schon eine bemerkenswerte Aussage.
Ja, ja.
Ne? Zeigt auch ein bisschen, was bei HP, was da derzeit los ist.
Ne? Ja, also die wissen ganz genau, dass sie im nächsten, spätestens übernächsten Quartal fällig sind und abgelöst werden als Marktführer. Ne? Und da versucht er schon mal zu sagen, ja. Ne?
Genau.
Der Smith hatte sich, glaube ich, auch im Computerwoche-Interview zur IPG geäußert. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Das fand ich eine total interessante Äußerung, weil IPG ist ja nicht unbedingt seine Baustelle. Mhm. Das muss ich wirklich direkt mal nachlesen.
Gut, kommen wir zum Bereich E-Commerce und Retail. Habe ich noch ein paar Themen aufgeschrieben, über die wir kurz mal sprechen sollten. Mhm. Nämlich zum einen, zum 1.8. ist eine wichtige Vorgabe umgesetzt worden hier europaweit, in dem die ganzen Knöpfe, die in diesen Online-Shops drin sind, umbenannt werden müssen. Also da gibt es jetzt ganz klare Vorgabe, da muss jetzt kaufen draufstehen oder zahlungspflichtig bestellen. Also die beiden Varianten sind so die am häufigsten, die zulässig sind. Und wenn man so jetzt da unterwegs ist in diesen Online-Shops, sieht man schon, dass bei fast allen das auch umgestellt wurde in Richtung Kaufen. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen umgesehen, dann habe ich mir wieder was bei Amazon bestellt. Mhm. Dann sehe ich, Amazon scheint das scheißegal zu sein. Ja. Mhm.
Echt?
Die haben dort weder kaufen stehen, noch haben sie zahlungspflichtig kaufen haben sie jetzt gemacht, aber ein paar Tage später, also nicht zum 1.8. Dann haben wir gedacht, naja, dann ist ja also weit auch alles in Ordnung. Und habe das dann mal irgendwie auch getwittert und dann habe ich einen Reply bekommen von einem anderen Twitterer, das ist eine Rechtsanwaltskanzlei und die heißt buttonlösungen.de. Mhm. Habe ich dann mal raufgeschaut auf die Webseite und der hat mir zurückgeschrieben, einer der Anwälte dort, ja, also sie hätten zwar jetzt kaufen drüber geschrieben, aber rechtskonform sei das immer noch nicht, was Amazon hier tue, weil die ganze Zusammenfassung der Rechnung, also was hast du da im Einzelnen bestellt und wie viel Prozent Mehrwertsteuer und, muss über dem Kaufen-Button stehen und nicht drunter.
Ah, ja.
Ja, also es muss wie ein Schlussstrich, muss dann unten drunter stehen, Schlussstrich und jetzt zahlungspflichtig bestellen oder kaufen. Ja. Und ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, ob das bei Amazon immer noch ist, aber war echt ein Thema und bei uns im Forum haben sich auch etliche Händler gemeldet und gesagt, das finden sie echt unfair. Sie als kleine Händler kriegen sofort eine Abmahnung reingefeuert von irgendeinem. Ja. Ne?
Und bei Amazon
interessiert es irgendwie offensichtlich gar niemand. Muss ich nochmal schauen, ob das mittlerweile angepasst wurde und ob die das gemacht haben. Ansonsten müsste man rein theoretisch auch mal Amazon da natürlich dazu verdonnern, dass die das auch anpassen, weil schließlich gilt ja da auch gleiches Recht für alle. Ne?
So ist das.
Dann gab es eine recht interessante Umfrage, die daher rührt, es gab verschiedene Medienberichte und auch Fernsehberichte, wie es denn bei diesen ganzen Paketzustellern zugeht, also bei der DHL, bei DPD, UPS,
stimmt, ja.
Hermes, was weiß ich.
War doch hier Wallraff. Der hat auch
inkognito dort gearbeitet.
Genau, ja.
Und da kam ja schon zum Teil raus, dass die mit Dumpinglöhnen hier arbeiten müssen. Dass die pro ausgeliefertes Paket, glaube ich, 5 Euro irgendwas bekommen. Nee, nicht mal so viel. 1,60 Euro, 1,70 Euro bekommen. Das Fahrzeug leasen müssen, den Sprit selber zahlen müssen und also wirklich für den Hungerlohn arbeiten. Und da wurden mal diese ganzen Missstände aufgedeckt und die Webseite shopanbieter.de, die hat dort mal berichtet von einer Umfrage, die man unter Online-Händlern gemacht hat, inwieweit die denn bereit wären, mehr für die Logistik zu bezahlen angesichts dieser Tatsache. Jetzt habe ich nur hier gerade den falschen Link rausgezogen.
64%.
Ich glaube, 64% sind es, wären also bereit, dort auch mehr Transport- oder Logistikkosten zu übernehmen, ohne sie an den Kunden weiterzugeben. Also das finde ich schon mal eine ganz interessante Zahl. Dann gibt es auch etliche, hast du es gerade offen, Damian?
Nee, ich bin hier nach wie vor auf unserer Themenliste drauf, aber ich kann das...
Na, der Link stimmt irgendwie nicht.
Stimmt er nicht?
Nee, ich habe da irgendwie einen falschen Link
eingetragen. Nee, stimmt. Buttonlösung kaufen habe ich hier.
Egal, wir reichen es nach. Da kann man sich das auf alle Fälle mal anschauen. Fand ich jedenfalls ganz interessant, dass wieder das Verhältnis ausgegangen ist. Ich glaube, rund ein Viertel war dabei, die dann gesagt haben, naja, das ist eigentlich nicht mein Problem, sondern das müssen natürlich die Logistiker lösen. Dafür bin ich normal nicht verantwortlich. Müsst ihr schon selber schauen, wie ihr das hinbekommt. Dann noch der Hinweis, was den Online-Bereich anbelangt. Es gibt, wenn auch in einigen Jahren, ich glaube 2014 soll das in Kraft treten, eine Änderung hinsichtlich des Lastschriftverfahrens, des klassischen, auch eine europaweite Regelung, die dort im Februar 2014 stattfinden soll. Die ist irgendwie so hochkompliziert, dass da auch im Onlinehandel große Aufregung ist. Wer nämlich in Zukunft eine Lastschrift zustimmt, muss dieses handschriftlich tun und dem Unternehmen zukommen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also,
Gottes Willen.
Das Fax kommt sozusagen wieder. Und du schreibst, du musst es dann zufaxen. Also diese ganze Zahlungsabwicklung ist einfach im Bereich E-Commerce nicht umsetzbar. Ja, also die Handhabung funktioniert da einfach nicht. Jetzt ist es aber so, dass im Onlinehandel natürlich auch Lastschriftverfahren, Einzugsermächtigung natürlich eine der Zahlungsarten ist, die sehr stark genutzt wird. Ne? Und da ist also jetzt schon eine Riesenaufregung und da habe ich auch mal einen Beitrag dazu rausgesucht, wo man sich über den aktuellen Stand der Diskussion mal informieren kann und alle, die da im Onlinehandel tätig sind oder sich mit dem Bereich oder sich mit Lastschriften zu tun haben, sollten sich das mal anschauen. Dann sollten wir, denke ich, noch über Mediamarkt sprechen.
Wie? Schon wieder?
Oh nee. Ja, ist zwar ein Dauerthema bei uns, ist richtig, aber...
Doch, Mediamarktzahlen haben wir neulich...
Gab eben die Mediamarktzahlen. Die Mediasaturn ist ja weiter in die roten Zahlen gerutscht. Da hast ja du auch
ein bisschen was dazu
geschrieben, Andreas. Dann gab es ein sehr interessantes Interview mit dem Erich Kellerhals in der Süddeutschen Zeitung, wo so ein paar Details mal rausgekommen sind und das sollte man vielleicht mal noch ein bisschen aufarbeiten. Und Damian hat ja auch noch eine Kolumne an den Herrn Norberg geschrieben, ob er denn noch Lust hat, den Laden hier weiter vorzustehen.
Hat er sich schon gemeldet?
Nee, der wird sich auch nicht melden.
Das glaube ich
auch nicht. Das machen die nicht, das ist grundsätzlich nicht. Ich wollte ihn mal als Keynote-Speaker gewinnen.
Ja.
Und da hat er mir ganz nett antworten lassen, dass sie sich grundsätzlich, also Mediasaturn grundsätzlich für solche Sachen nicht zur Verfügung stehen. Das machen die nicht und die antworten ja auch nicht.
Nee. Hättest den Kellerhals anschreiben sollen. Der wird wahrscheinlich schon antworten.
Ich habe Stiefel gefragt.
Ja?
Ja, ich habe, der ist ja offiziell auch nicht mehr tätig, aber ich hatte seine Privatadresse ausfindig gemacht, was nicht so schwierig ist, weil er in der CDU in Ingolstadt relativ im Stadtrat sitzt, aktiv ist. Und er hat dann auch geantwortet und sagt, nö, das hat er früher nicht gemacht und das macht er heute auch nicht und schöne Grüße noch.
Hast du die E-Mail-Adresse von dem rausbekommen und angeschrieben oder wie?
Ich habe ihn also
per Schneckenpost geschrieben.
Einen Brief, echt? Einen Brief, ja. Mhm. Ich hatte auch die E-Mail-Adresse, aber ich finde so einen Brief einfach dann für solche Anlässe wert.
Das persönlich stimmt. Ja. Das ist richtig.
Ja, hat er schlecht. Dann auch per Brief zurückgeschrieben?
Ja.
Oder? Ja?
Ja, ja.
Ach, das ist echt ein Ding. Mhm.
Und ganz schnell, also 3 Tage später hatte ich die Antwort von ihm. Das war ja wirklich klasse.
Ja, ich vermute mal, der hat ja wahrscheinlich noch so eine Art kleines Büro, das dann solche Sachen für ihn...
Kann gut sein.
Na?
Ja.
Und dann kommt dann da in der Früh rein, im Morgenmantel, Zeitung in der Tasche drin, hier so, ne? Sagt dann, was ist denn so eingegangen am Post?
Hier, ne? Kann man sich gut vorstellen.
Ja. Einladung zum Abendessen hier, ja, sagen Sie mal zu, ne?
Dann aber
noch meine Frau ist noch Fragen.
Aber bei der Gelegenheit würde ich euch auch von euch gerne mal wissen, ihr habt ja mitbekommen, dass der Olaf Koch, der Metro-Chef,
ja,
bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen der Metro vor der versammelten internationalen Wirtschaftspresse seinem MSH-Chef Horst Norberg auf die Schulter geklopft hat. Ne? Guter Mann.
Habe ich nicht mitgekriegt.
Hast du mitgekriegt?
Ja. Ein Glücksgriff.
Ein Glücksgriff für das Unternehmen. Und er hoffe sehr, dass Norberg seinen Vertrag über die Laufzeit Ende 2013, also erst Ende nächsten Jahres, verlängern wird. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr diese Aussage vom Koch in diesem Zusammenhang bewertet.
Ja, ne? Das ist echt
ein Fand Ding. Ich auch total ich interessant.
Nicht mitgekriegt.
Also für mich ist das ein ganz klares Signal, alle draußen im Markt ruhig zu stellen. Also man will nicht noch irgendwie ein zusätzliches Fass aufmachen, das heißt Personaldebatte, wer steht zukünftig der MSH vor? Muss da ein anderer Manager ran, der anders durchgreift, eine andere Strategie fährt, was weiß ich, keine Ahnung. Also da will man wirklich nicht noch ein Fass aufmachen und macht es mal so demonstrativ und öffentlich, und das ist ja völlig ungewöhnlich.
War es viel?
Völlig ungewöhnlich, sowas.
Ja, ne? Zumal ja der Vertrag erst Ende nächsten Jahres ausläuft.
Richtig.
Läuft und nicht dieses Jahr. Also. War es vielleicht auch eine Replik an Kellerhals wieder mal? Weil Kellerhals hatte ja vorher, ich glaube, das war in diesem SZ, Süddeutsche Interview, gesagt, ja, der Norberg, das sei ja, der ging ja sowieso bald in Rente und hat so den Eindruck vermittelt, dass er Norberg nicht für den geeigneten Kandidaten da betrachtet.
Denke ich sehr wohl, dass das da in dem Zusammenhang auch zu sehen ist, dass die Metro von ihrer Seite aus sagt, nee, dem halten wir da die Fahne und das ist völlig richtig, was er macht, und der wird seinen Weg auch dort fortsetzen, und was Kellerhals und Stiefel, was ihr hier macht, ist einfach nicht in Ordnung, und die fechten ja da nach wie vor oder haben ihren Rechtsstreit ja auch noch ausgefochten, da ist ja jetzt nochmal Urteil ergangen in der Sache. Im Ergebnis hat sich ja nichts geändert, das ist ja quasi nur nochmal bestätigt worden.
Ein bisschen hat sich schon geändert, weil in operativen Belangen kann die MSH jetzt schon deutlich mehr entscheiden bewegen, als vorher.
Ja. Aber nicht in dem Umfang, wie sie sich eigentlich gewünscht haben, natürlich. Ne?
Ja, das ist richtig.
Also da müssen schon so ein
zurückstecken. Es hat sich auch jeder als Gewinner gefühlt des Urteils. Es hat jeder gesagt, endlich haben wir umfassend Recht bekommen.
Ja, aber es war früher, war es ja so, dass Kellerhals sich auch einmischte, wenn meinetwegen neuer Geschäftsführer beim Standort hinter Pui Taifi da eingestellt wurde und Kellerhals sagte, nee, den will ich nicht, dann konnte der nicht eingestellt werden. Das ist jetzt nicht mehr so. Ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn es natürlich um strategische Dinge geht oder um Dinge wie zum Beispiel, wer jetzt der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der MSH Holding oder gehen wir an die Börse oder so, dann ist Kellerhals nach wie vor...
Ja, klar.
Mit am Tisch, ne?
Ja, und der ist ja schon jemand, der dort auch klar irgendwie seine Meinung äußert. Also da in dem SZ-Interview, da hat er teilweise schon ein paar ordentliche Dinge losgelassen, fand ich. Ne? Also,
ich habe das leider gar nicht mehr gefunden.
Ja, hat er dann auch gesagt, naja, also man sollte vielleicht mal anheimlegen, ob die MSH nicht einen anderen Investor braucht, ja.
Stimmt, ja.
Also der hat da durchaus gesagt, trauert da nicht drum, wenn die Metro da rausgeht aus dem Geschäft, ne?
Das hat er vorher, glaube ich, auch schon mal gesagt.
Also die Finanzinvestoren aus Düsseldorf, wie
er
immer
sagt. Er würde ja gerne noch ein paar Investoren dann um sich scharren und dann das Unternehmen
das sozusagen
zurückzukaufen, ähnlich wie Best Buy-Gründer.
Ja.
Wobei, der will ja 8 Milliarden für Best Buy irgendwie dann auf den Tisch legen. Ne? Ja. 8 Milliarden. Ich habe da mal gedacht, das ist verdammt viel Geld.
Das ist aber ganz massiv.
Die Porsche Holding kriegst du jetzt für 6,9 Milliarden gerade mal. Und ich denke, da würde ich doch lieber Porsche als Best Buy nehmen.
Hm? Ja, wobei ich keine Ahnung habe, diese ganzen Immobilien, was die alleine schon haben, was die schon wert sind.
Meinst du?
In den Lagen, in die teilweise
sind.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die Immobilienwerte auch nicht ohne ist, aber sicherlich 8 Milliarden ist natürlich schon sehr, sehr stolzer Preis. Ne?
Ja. Ach so,
willst du noch kurz was zu den Zahlen sagen?
Wir haben jetzt gar nicht, wir haben gar nicht über die Zahlen gesprochen.
Haben wir gar nicht?
Nö. Haben wir eigentlich gar nicht. Und ich wollte
aber wir können auch mal einen Schluck zusammen trinken.
Ach ja, lass uns doch einen trinken.
Prost.
Prost.
Prost. Prost. Die meinen alle, wir trinken Alkohol. Tun wir natürlich nicht.
Club Mate.
Nach wie vor Club Mate in Flaschen.
Ich wollte eigentlich auch gar nichts zu den Zahlen sagen. Ich wollte euch nämlich eigentlich berichten, ich habe auf meinen Artikel hierhin, der auf Channelcast steht, MSH verliert und verliert, einen Anruf bekommen von einem Geschäftsführer von so einem kleinen Softwarehersteller. Mhm. Die machen so Tools, Bücher, solche Geschichten. Vertreiben ihre Waren klassisch über unter anderem MSH, aber auch über einen Buchhandel. Mhm. Haben mittlerweile so mehrere eigene Online-Plattformen, über die sie was verkaufen. Und dann natürlich über Amazon und Online-Handel. Und der rief an, so, hab deinen Artikel gelesen, ist ja interessant und ist in Wirklichkeit doch schlimmer, als du schreibst. So, wie meint das? Und dann sagt er, das MSH-Geschäft ist bei ihm, aber auch bei Kollegen, also bei anderen Softwareherstellern, Business-Softwareherstellern, dramatisch rückläufig. Der sprach von rund 40%. Mhm. Und sagte dann, auf seinen eigenen Plattformen geht interessanterweise eine ganze Menge, und sagt, MSH und Buchhandel kommt bei mir erst nach meinen eigenen Online-Plattformen, und da ist dann Amazon noch gar nicht eingerechnet. Das heißt, der klassische Einzelhandel verliert dramatisch an Bedeutung. Und hat er gesagt, jetzt haben sie mal eine Geschichte als App aufbereitet und die hat Umsatz gemacht, völlig, also nicht mörderviel Umsatz, aber einen signifikanten Umsatz hat er überhaupt nicht mitgerechnet, weiß gar nicht, wo es herkommt. Mhm. Und dann sagt er, das Bizarre an der Situation ist, immer wenn er zu MSH kommt, in Ingolstadt sind die total entspannt. Und sagt er, Freunde, wie könnt ihr so entspannt sein? Bei euch, ihr macht weniger Geschäft, in den Läden läuft nichts. Mir hat das ein anderer Distributor schon erzählt, mhm, über Segment Spiele. In den Läden läuft nichts, es wird nichts gekauft, es ist dramatisch rückläufig und ihr seid hier völlig entspannt. Mhm. Irgendwie passt das doch, mhm, überhaupt gar nicht zusammen. Und der meinte dann, das ist doch nur eine, also es kommt ihm so, also subjektiv, es kommt ihm so vor, als wäre es nur eine Frage der Zeit, wann die Software wieder in die normalen Datenträger und Musik integriert wird, wo die früher schon mal drin war. Also ich sagt, es ist total dramatisch, es ist total ganz, ganz, ganz dramatisch.
Ich kann das nur bestätigen. Ich habe, ohne jetzt zu viel zu verraten, Kontakt rein in die Distribution zu jemand, der dort auch sehr stark für das MSH-Geschäft zuständig ist. Und mit dem habe ich mich letztens mal wieder unterhalten. Und der hat gesagt, es sei mittlerweile eine echte Katastrophe, dieses MSH-Geschäft. Es sei so eingebrochen, über die Jahre hinweg.
Was die Spiele betrifft? Oder?
Überhaupt. Aha. Das komplette MSH-Geschäft sei extrem rückläufig. Und er sagt, die Rolle, die sie würden aber immer noch so auftreten wie früher und immer
ganz
noch genau so alles einfordern wie früher. Also wenn sie früher, was weiß ich, 8000 Notebooks abgenommen haben, haben sie nochmal einen Rabatt X bekommen. Heute nehmen sie die 800 Notebooks ab und wollen aber denselben Rabatt. Mhm. Und da pochen die einfach drauf. Mhm. Und er sagt, das ist einfach auch kein Spaß, mit denen Geschäfte zu machen. Ja? Mhm. Und er sagt, die Rolle, die MSH gespielt hat über lange Jahre, das macht jetzt die Amazon. Ja, ja. Also das, ja, war einfach der Wechsel. Das Geschäft macht er jetzt mit der Amazon.
Das glaube ich. Das heißt aber, dass der Markt sich erheblich schneller verschiebt, als wir alle angenommen haben. Ja. Ich habe das jetzt im Spiel.
Ich bin da sehr gespannt auf die nächsten Geschäftszahlen, ob die da eine Wende hinbekommen. Also ich wüsste nicht wie. Nee. Warum soll es da zu einer Wende kommen?
Und dann ist es doch so, die Online-Zahlen, okay, die Umsätze nehmen zu, aber die Visits sind massiv rückläufig. Massiv. Die Visits im zweiten Quartal waren massiv rückläufig, obwohl sie das Portfolio aufgebaut haben und.
Ja, aber
und obwohl das in Schwung kommen sollte. Es ist wirklich
willst du doch nicht.
Schlimmes, ja, Drama. Und was auch interessant ist, kennt ihr das Modell, was der Mediamarkt jetzt einigen Sicherheitssoftwareherstellern über die Rübe gezogen hat? Nö. Das geht so. Und ich glaube, Symantec macht das. Du kaufst ein Päckchen Symantec im Mediamarkt, mhm, und dann verlängerst du halt irgendwann dein Abo oder was, dass du mehr.
Ja.
Und für diese Verlängerung, die du online beim Hersteller machst, kriegt der Mediamarkt eine Kohle.
Bitte?
Ja.
Okay.
Und dieses Modell haben sie anscheinend allen Softwareherstellern angetragen. Das haben wir nicht alle mitgemacht.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber das ist doch echt die Härte. Mhm. Gut, so stellst du natürlich Online-Umsätze dar, die, also das ist ein bisschen merkwürdig.
Mhm. Das ist interessant.
Die keine echten sind.
Nee, sind keine echten. Man klingt also, sich ja da nur ein Stück weit in die Wertschöpfungskette ein, ja, und ob das gerechtfertigt ist.
Also man schöpft die Wertschöpfungskette etwas ab.
Ja, aber das ist die Frage, mit welcher Rechtfertigung? Weil die erbringen ja da keine Leistung mehr.
Nein.
Ne? Also es ist einfach nur der Fortbestand des Geschäfts. Ja, also dann sparen wir uns jetzt mal die Zahlen an der Stelle. Ich denke, das nächste Quartal kommt und dann,
haben wir das wieder
auf dem Tisch, ne?
Ja.
Ah, schade, Christian, dieses Original-Interview mit Erich Kellerhals aus der Süddeutschen hast du auch nicht gefunden, ne? Das haben die nicht auf die Homepage gestellt.
Nein, es war nicht online, es war tatsächlich nur auf der, in der Printausgabe.
Ja, so ist es mir auch gesagt, ja.
Aber hat der Kellerhals das auf seiner Website stehen?
Nee, hat er nicht. Es gibt das ja in der Website übrigens, kellerhals.de, ja, ne?
Genau.
Erich-Kellerhals.de.
Oder Erich-Kellerhals.de. Ja, schaut komisch aus. Weiß eigentlich jemand, wie das ist, wenn, ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der Herr Kellerhals, und ich wünsche ihm auch wirklich noch ein langes Leben. Wenn er stirbt, wird das dann vererbt oder wie funktioniert das dann da
was mit den Anteilen? Du? Das. Gute Frage.
Ja, bist du auch nicht. Ich bin immer so gefragt. Weiß ich immer auch nicht. Naja. Dann packe ich in die Shownotes, da gehe ich jetzt gar nicht mehr so großartig drauf ein. Zwei sehr interessante Artikel zum Thema Showrooming. Ist ja hierzulande in Deutschland auch zunehmend ein Thema, dass Kunden in den Laden reinkommen, alles abfotografieren und dann online verkaufen. Da gibt es ja so viele Tools mittlerweile und war ja auch schon häufig Gegenstand bei uns von sehr eifrigen Diskussionen hier im Channelcast, wo wir uns überlegt haben, was man dagegen tun kann. Da gab es jetzt einen sehr schönen Beitrag auf einer amerikanischen Website, die heißt Internet Retailer, die mal so zusammenfasst, welche Möglichkeiten amerikanische Retailer, die jetzt stationäres Geschäft machen, da mittlerweile anwenden, beziehungsweise welche Gegenstrategien sie verwenden. Und das ist mal sehr interessant zu lesen. Da kann man so das eine oder andere sicherlich ableiten. Dann noch eine weitere Studie, die dort lautet, dass Händler mit einer Internetpräsenz schneller wachsen als Händler, die keine Präsenz haben, zielt nicht mal nur darauf ab, ob die tatsächlich online wesentlich mehr verkaufen, sondern die Betrachtungsweise war, ob die im Umsatz zulegen insgesamt oder rückläufig sind. Da wurde tatsächlich festgestellt, dass Online-Händler mit einer Online-Präsenz um 5% stärker wachsen als diejenigen, die völlig darauf verzichten. Mhm. Ist quer über alle Branchen hinweg und auch mal ganz interessant zu sehen. Und ein interessantes Projekt aus England, das an den Start gegangen ist, dort hat sich alle Händler einer kleineren Stadt haben sich zusammengetan und haben gemeinsam ein E-Commerce-Portal gegründet, um die Leute in ihrer Stadt also anzusprechen. Da kennt man sich zum Großteil persönlich, aber man sagt auch, bevor da jetzt jeder Einzelne, bevor ich als Metzger, ich als Schneider, ich als Schuhverkäufer da versuche, so E-Commerce-Auftritt zu machen, lasst uns doch alle zusammen ein großes Portal machen für unsere Bürger. Ja, für alle, die dort wohnen, und das haben die da als gemeinschaftliches Projekt hinbekommen. Finde ich sehr beachtlich.
Finde ich eine super Idee.
Und sieht auch schick aus. Sind dann so Angebote, heute beim Metzger gibt es das und das, ne? Und morgen gibt es, also wirklich gut. Ich finde, das hat so ein bisschen Vorbildcharakter und sollte man sich durchaus auch mal anschauen. Das war's zur Rubrik E-Commerce und Retail. Dann werfen wir, würde ich sagen, noch einen kurzen Blick nach Japan. Eine Rubrik, die wir ja jetzt schon ein paar Monate mal ausgelassen haben. Wir wissen ja, wie die Situationen dort unten sind. Dramatisch. Und jetzt kam noch die Hiobsbotschaft, dass auch Toshiba mittlerweile rote Zahlen schreibt, und zwar erheblich. Und sich der Gewinn von Nikon nahezu halbiert hat. Also auch die zwei Unternehmen erfasst es gerade ordentlich. Hingegen Panasonic hat nach den Rekordverlusten in den letzten zwei Quartalen, waren es glaube ich, jetzt erstmals wieder schwarze Zahlen geschrieben. Ist natürlich einer Massenentlassung geschuldet, die dort stattgefunden hat. Die haben, und das muss man sich mal vorstellen, alleine in ihrem Hauptquartier, das machen sie quasi fast ganz dicht. Ich habe es in Heise Resale gelesen. Ich rufe es gerade mal auf, um da auch die richtigen Zahlen zu liefern. Also da waren irgendwie 3.500 Leute, glaube ich, beschäftigt. Und da bleiben jetzt irgendwie noch 100 übrig.
Bitte?
In der Zentrale.
Ist das übel.
In der Zentrale. Ei, ei, ei. Da habe ich mir dann natürlich die Frage gestellt, das ist doch dann wohl offensichtlich so ein ganz typischer Wasserkopf gewesen. Ne? Ja. So über die Jahre und Jahrzehnte hinweg.
Ne? Was haben die gemacht, ne?
Ja, was haben die eigentlich alle gemacht? Ne?
Das klingt ein bisschen so wie Robotron am Standort Sommer, da 30.000 Mitarbeiter. Mm.
Ja. das fand ich ja schon echt
nice.
Ja, also Japan, das ist, wie gesagt, ist echt noch nach wie vor
ein schwieriges Thema. Es gab einen sehr bizarren Artikel im Handelsblatt zum Thema Japan, und zwar zu den Toshiba-Zahlen. Mhm. Da hatte das Handelsblatt geschrieben, Toshiba steigert den Gewinn beträchtlich. Und dann habe ich das gelesen und gedacht, Donnerwetter, das ist ja echt mal ein Ding. Es war ein sehr kurzer Artikel. Und dann habe ich, und da ging nicht so viel draus hervor, und dann habe ich mal in die Zahlen reingeschaut, die haben irgendwas falsch gelesen.
Ja.
Weil die Zahlen sind ja dramatisch schlecht. Toshiba hat in einem Bereich zugelegt, im Infrastrukturbereich irgendwie so. In Ausstattung von Städten und Gemeinden.
Kann sein, aber vermutlich aber das ist nicht das Kerngeschäft von denen.
Nee. Ja. Und nicht, dass es irgendwas kompensiert hätte. Mhm.
Dann kommen wir in die Rubrik Smartphone- und Tablet-Markt. Auch hier ein paar aktuelle Zahlen. Zum einen gibt es eine Studie der Marktforscher von Juniper Research, die festgestellt haben, dass der Samsung derzeit doppelt so viele Smartphones verkauft wie Apple. Das fand ich mal eine ganz interessante Zahl. Also die haben im vergangenen Quartal rund 52 Millionen Smartphones verkauft und Apple etwa 26 Millionen und damit doppelt so viel. Das sind mal ein paar handfeste Zahlen, mit denen man ein bisschen was anfangen kann. Und
Samsung ist ja auch massenmarktkompatibler als Apple.
Ja,
ja. Also definitiv vom Portfolio und vom Pricing.
Ja, vom Pricing ist das so? Also ich meine, wenn
ich mir die
anschaue, das ist ja ganz schön teuer.
Nee, weil die Spannbreite des Portfolios halt.
Die Palette ist größer.
Jedenfalls
von Apple gibt es halt nur iPhone und iPhone kostet, was iPhone kostet. Und bei Samsung gibt es
auch günstigere.
Erheblich günstigere auch. Mhm.
Verfolgt einer von euch eigentlich noch diese Patentstreitereien da zwischen Apple und Samsung in irgendeiner Form? Ach,
das ist
ja
irgendwie ermüdend. Also man nimmt immer noch so mal wieder eine Headline wahr, aber die Artikel lese ich schon.
Oh, ich habe es neulich gelesen. Ich habe neulich gelesen, fand ich interessant. Und zwar auf allthings.de gibt es sehr detaillierte Berichterstattung direkt aus dem Gericht. Und das lese ich
sehr amüsant.
Das lese ich doch wirklich gern. Und was ich sehr interessant fand, gerade in der letzten Runde, war, dass jetzt Samsung hergeht und alte Technologien oder in Anführungszeichen alte Technologien wieder aufrollt, um zu zeigen, dass bestimmte Dinge einfach nicht schützenswert sind, weil es gibt sie schon ganz lang. Mhm. Und dann hatten sie
so ein uraltes Telefon.
Mitsubishi, da hatten sie von Mitsubishi diesen Tisch, auf den projiziert wird, der dann mit Multitouch arbeitet. Und da war ich doch erstaunt, wie lang das schon auf dem Markt ist. Das war von 2003, stimmt das?
Kann sein, ja.
10 Jahre alte Technologie und zum Teil dann noch deutlich ältere Technologie.
Also ich packe hier jedenfalls dann noch einen Link mit rein in die Shownotes. Der führt auf einem PDF mit 132 Seiten, nicht erschrecken. Das ist zurzeit auch beim Gericht. Das ist angeblich ein Dokument, was bei Samsung geleakt wurde, was herausgekommen ist. Und das sind im Wesentlichen sind es nur PowerPoint-Folien. Die schauen eigentlich alle so aus. Links sieht man das iPhone. Rechts sieht man dann immer ein Samsung und drunter immer die Anmerkungen, ja, die bei Apple machen das so und so, das müssen wir auch noch besser machen. Ja? Und da ist immer der direkte Vergleich und die klare Anweisung. Also die Icons müssen wir auch noch ein kleines Stückchen größer so machen. Aber drunter steht immer, aber Achtung, bitte darauf achten, dass die Ähnlichkeit nicht zu groß wird. Und es geht über 132 Seiten hinweg. Da wird jedes Detail wird dort genannt, was noch angepasst werden muss. Ja, und da ist vorne eine riesen Einleitung, da steht also, ja, also wir sind noch zu weit weg vom iPhone, das muss einfach noch ähnlicher werden. Da sieht man auch so eine schöne Gegenüberstellung, die ganzen Samsung-Smartphones bis zur Einführung des iPhones, wie die alle ausgeschaut haben, wie kunterbunt und was weiß ich. Und dann kam das iPhone auf den Markt, wie plötzlich dann alle Samsung-Telefone danach ausgeschaut haben. Herrlich, also das sollte man mal durchblättern, ist wirklich sehr schön.
Was ich auch interessant fand, war ja die Vernehmung der Apple-Designer, wo die so ein bisschen erzählt haben, wie die in diesem Designprozess arbeiten. Das fand ich ja hochspannend. Und was ich auch recht interessant fand, war, dass die Apple-Designer, als es ums iPhone ging, gesagt haben, naja, jetzt überlegt euch doch mal, wie würde denn Sony sowas machen? Hm. Das war eigentlich genau das, was die Samsungs anscheinend mit dem iPhone gemacht haben, wo die iPhone, wenn Sony so ein Thema angeht, wie würden wir das denn machen?
Also man kann zu diesen Patentständigkeiten...
Das ist echt doch die Härte, oder?
Interessant ist ja in dem Zusammenhang auch die Tatsache, dass Apple ja jetzt bei dieser Streitigkeit mal richtig die Hosen runterlassen muss. Ja. Also die müssen ja detaillierte Einblicke geben in ihre Zahlen, wo sie was verkauft haben. Sie müssen alte Designs, die sie gemacht haben, die sind ja auch in viele Fotos aufgetaucht, was es noch an alternativen Designs für das iPhone gab. Da sieht man mal, dass die da 10, 12 Entwürfe hatten und sich dann letztendlich für dieses eine Gerät dann entschieden haben, so wie es heute ausschaut. Mhm. Das ist teilweise total obskure Dinge dabei mit so 45 Grad Winkeln unten. Ja, also ganz komisches Zeug. aber ich meine, gerade Apple, von denen du nie was erfährst, ja, und die sich immer alles ausschweigen, die müssen halt jetzt wirklich mal alles voranbringen. Und da fragen sich natürlich viele, es ist ja eigentlich gar nicht die Art von Apple, in so eine Gerichtsstreiterei so massiv reinzugehen. In der Regel versuchen die ja immer eine Einigung außerhalb der Gerichte. Hm. Weil die gar nicht wollen, weil die immer darum Angst haben, dass so viel halt über ihr Unternehmen rauskommt. Da stellen sich ja viele die Frage, warum tut Apple das in diesem Fall?
Tut Apple so, das oder tut Samsung das in diesem Fall?
Beide. Also Apple könnte ja, ich meine, man kann ja eine Klage beispielsweise zurückziehen und so sagen, wir ziehen zurück. Und die Richterin hat ja die beiden Kontrahenten auch mehrmals darum gebeten, ob es nicht eine Möglichkeit zur außerordentlichen, mit einer außergerichtlichen Einigung geben würde. Wäre ihr viel lieber, weil sie heute schon weiß, dass sie es eigentlich gar nicht richtig entscheiden kann und dass es wahnsinnig schwierig ist und da Themen behandelt werden, das wird alles so wahnsinnig komplex. Und trotzdem beharren ja beide darauf, die Sache da auszufechten. Und ich glaube, Apple tut das deswegen, das ist meine Meinung, weil sie das erste Mal sehen, dass wenn sie hier unterliegen, dass ihr dominierendes Geschäftsfeld in ernsthafter Gefahr ist.
Ja.
Und die da sagen die, das
Samsung ist für uns ein wichtiges
Business und da müssen wir wirklich mal Klarheit sorgen, weil die sagen, wer weiß, was die noch für Produkte in der Pipeline haben, ja. Mhm. Aber mal angenommen, denen gelingt jetzt wieder so ein Coup mit irgendeinem bestimmten Produkt, da wollen die einfach sicherstellen, dass sie nicht einen Monat später schon irgendeinen am Hacken haben, ne? Mhm. Der sagt, ich mache hier Copycat, ja, ich hole mir irgendeine Bude in China, die schustert mir das irgendwie zusammen und schaut alles ganz genauso aus, ne?
Also die Samsung, glaube ich, sind für Apple eine echte Bedrohung.
Ja, klar.
Und bei Samsung, ich meine, man sieht ja, wo sich's bei Samsung im Moment hin entwickelt. Mhm. Die Designs werden ja sehr viel selbstständiger und bei Samsung ist die Technologiemaschine schon sehr, sehr schnell.
Also klar, die haben natürlich entsprechende Ressourcen.
Da ist aber auch im Kopf was passiert. Ja. Da ist im Kopf was passiert. Das ist so ähnlich wie damals, wo der Samsung-Manager dann gesagt hat, was waren das, Kühlschränke oder was? Die sind alle total scheiße und hat die ganze Produktion des Monats auf dem Hof gefahren und plattgewalzt vor den Augen der Mitarbeiter, damit die mal aufwachen und sehen, Freunde, hier sind doch wirklich dramatische Schritte mal angebracht. Das ist doch, was ihr hier gemacht habt, ist doch Kindergarten. Mhm. Und ich glaube, diese Wirkung, und ich schätze, deswegen wird Samsung das auch nicht fallen lassen, weil die Wirkung ist so enorm.
Mein Samsung kann dann nur gewinnen. Für den Fall, dass sie Recht bekommen oder in Teilen Recht bekommen, haben sie immer eine Argumentation zu sagen, wir machen ja nicht nach, wir kopieren ja nicht, ja, sondern was wir tun, bewegt sich ja im Rahmen des gesetzlich Zulässigen. Ja. Und da will Apple halt einfach mal eine Regelung herbeiführen.
Ich denke, und wenn sie unterliegen, wird sie es nicht umbringen.
Apple?
Nein, Samsung.
Nein, das glaube ich auch nicht. Aber
dann wird sie es nicht umbringen und es ist aber viel, viel Schaden angerichtet. Es
kommt halt drauf an,
Apple legt ja alles offen.
Müssen sie ja, aber ich sage mal, gerade im Bereich Softwarepatente, das ist mir in vielen Fällen viel zu weitreichend. Ja? Also wenn du das Beispiel nimmst, patentieren lassen hat sich ja Amazon 1 dieses One-Click-Shopping. Mhm. Also dass du mit einem Klick den kompletten Verkaufsprozess durchlaufen lässt. Da hat Amazon ein Softwarepatent drauf. Und selbst Apple, die das beispielsweise bei sich auch integrieren, muss Lizenz zahlen an eine Amazon. Und da hat selbst der Jeff Bezos, hat als Amazon-Chef, hat mal gesagt, ne, eigentlich findet er solche Art von Patente bescheuert, weil das sind solche grundsätzlichen Technologien oder Sachen, die sollten eigentlich jedermann zur Verfügung stellen. Also er hat damit auch ein Stück weit eingestanden, dass solche Softwarepatente viel zu weitreichend sind. Und da gibt es ja bestimmte Algorithmen, die unter Patent stehen, wo du sagst, das kann ja echt nicht sein. Ja. Also was weiß ich, beim iPhone, wenn du eine Liste runterblätterst, dann stößt es da nicht hart an, sondern das bounced so, das hat so einen Gummieffekt da unten dran. Das war Steve Jobs immer ganz wichtig und da haben die zum Beispiel ein Patent drauf. Mhm. Ja, das bei den anderen macht es halt klack und das finde ich Irrsinn. Ja, aber um solche Themen geht es da.
Aber es gibt ja in den USA diese generelle Debatte auch, wie mit Patenten überhaupt zu verfahren ist. Es gibt ja eine sehr starke Strömung, die sagt, diese ganze Patentiererei sollte man eigentlich lassen. Ja. Es verhindert Produktivität, es verhindert Innovation.
Einerseits gibt es natürlich Gründe, die auch dagegen sprechen.
Ja, klar.
Andererseits muss natürlich geistiges Eigentum auch geschützt werden und sagen wir mal, bestimmte Dinge, die du entwickelt hast, kannst du einfach nicht sagen, so haben wir jetzt mal 3 Jahre dafür gebraucht, um das hinzubekommen, dürft ihr jetzt alle nachmachen. Das kann es natürlich auch nicht sein. Aber ja, insofern bin ich da echt ganz gespannt. Microsoft Surface wird am 26. Oktober ausgeliefert, habe ich noch aufgeschrieben.
Hat Amazon das wieder zurückgezogen in Deutschland?
Amazon hatte das wieder zurückgezogen, war ja kurzfristig mal gestanden und im Rahmen der Debatte, da hatten wir uns das letzte Mal drüber unterhalten, hatte ich ja auch erzählt, dass der Acer-Gründer damals erzählt hat, ja, also er sieht es ja so, dass Microsoft hier den ganzen Partnern einfach nur ein bisschen unter die Arme greifen will und ne, da ein bisschen Marketing macht für diese Tablets und so weiter und sich dann da aus dem Markt ja auch wieder zurückziehen wird. Mhm. Und die Partner dann da alle, also der fand das ganz positiv, was Amazon dann gemacht hat. Die Stimme jetzt von Acer war ja dann doch plötzlich eine ganz andere.
Sehr,
ne?
Ja, sehr kritisch gegen Microsoft.
War extrem kritisch. Und
ja.
Da wurde ja gesagt, wie kann ein Unternehmen wie Microsoft das eigentlich seinen Partnern antun und die so bloßstellen und da in dieses Hardware-Geschäft einsteigen.
Ja.
Also die Debatte, da bin ich auch noch
gespannt, du hattest jetzt eine Info unterschlagen, die ganz gut zu dem Thema Apple und Samsung gehört oder wolltest oder passt oder wolltest du das jetzt noch ansprechen? Samsung eröffnet ersten deutschen Flagship.
Das habe ich tatsächlich übersehen. Gut, dass du es noch ansprichst. Ja. Das
finde ich interessant.
Echt? Ist interessant, ja.
Wo wird der aufgemacht?
In Frankfurt
Zeit.
Mhm. Heimspiel.
Mhm.
Die machen da einen richtig großen Flagship.
Direkt drauf, ja. In Wurfweite zu Apple.
Zu Apple, ja. Ja, die stellen sich dem also, ne? Die stellen sich dem einfach. Warum auch nicht?
Samsung ist eine interessante Firma.
Die haben
das
sicherlich im Kreuz, ja.
Das ist echt eine interessante Firma.
Ja. So, dann gibt es derzeit Gerüchte im Markt, nachdem IBM an der Übernahme vom BlackBerry Enterprise Servergeschäft interessiert ist. Das ist quasi die Infrastruktur, die RIM betreibt, um das ganze Zeug da durch die Gegend zu schicken.
Mhm.
Geht also nicht ums Endgerätegeschäft, sondern tatsächlich um das Infrastrukturgeschäft. Und angeblich seien wir da mit in den Verhandlungen, aber im Moment eigentlich nur Gerüchtelage. Also es gibt nichts Handfestes und nichts Konkretes.
Wenn sie das verkaufen, haben sie nur noch das Gerätegeschäft. Das ist ein Desaster.
Ja.
Die ganze Runde ist ja ein Desaster.
Gut. Haben wir auch schon
ausführlich. Ja, genau, diese Sendung. Diese Sendung, das nicht nochmal, bitte. sonst muss ich weinen.
Dann kommen wir zu dem Bereich Systemhäuser. Da haben wir 3 Sachen eingetragen. Zum einen Sattes Umsatzplus im ersten Halbjahr. Fritz und Maciol wächst über Plan. Hat sich die Zahlen jemand angeschaut von euch? Damian wahrscheinlich.
Nee, gerade gar nicht.
Hast du dir gar nicht angeschaut?
Ich habe das, aber das ist doch schon eine Weile her, oder?
Nee, die haben die Geschäftsergebnisse jetzt Ende Juli bekannt gegeben. Ne? Seitdem haben wir ja auch nichts mehr,
das stimmt.
Wir nicht mehr gefunkt.
Mhm. Ja.
Also die haben im ersten Halbjahr 2012 ist der Umsatz auf etwa oder rund 150 Millionen angestiegen. Das ist ein sattes Plus von 36%.
Das ist in der Tat.
Und die Zahl der Mitarbeiter?
Ordentlich, ist das organisches Wachstum? Oder haben die nicht zugekauft?
Die ICT-Division, die hat da natürlich einiges dazu beigesteuert. meine ich dann? Hä? So, die Zahl der Mitarbeiter wuchs im gleichen Zeitraum um 20% auf mehr als 950. Das Unternehmen geht davon aus, dass sie im Herbst die 1000-Mitarbeiter-Schwelle überschreiten werden. Schon ordentlich Wahnsinn. Ne?
Boah.
So, das Fundament für die durchaus positive Entwicklung sind in erster Linie die verlässlichen Beziehungen, die wir mit über die Jahre gepflegten zahlreichen Kunden aufgebaut hat. Das gilt ebenso für alle wichtigen Hersteller, allen voran IBM, kommentierte Herbert Fritz die Bilanz. Mit diesem Ergebnis leistete die Fritz und Matschul Group einen bedeutenden Beitrag zum Gesamtergebnis der ICT-Division des niederländischen Mutterkonzerns Imtech, dem das Systemhaus ja seit 2006 angehört. So, und ja.
Schön.
Schön, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Dann gab es auch die Geschäftsergebnisse von der Bechtle.
Und von Cancom.
Und von der Cancom.
Die sind jetzt nicht ganz so stark gewachsen wie Fritz und Matziol. Sind natürlich auch, sagen wir mal, auf einem anderen Niveau. Bei Bechtle ist es so, dass der Umsatz im ersten Halbjahr immer noch sehr schön angestiegen ist. Wobei aus dem Markt ja immer zu hören war, dass zu hören ist, dass das B2B-Geschäft nicht mehr so richtig gut läuft, aber die haben jetzt immer noch um 7,6% zugelegt im ersten Halbjahr. Der Gewinn auf EBIT-Basis ist ein bisschen zurückgegangen, was Bechtle mit verstärkten Investitionen im Personal, also in dementsprechend höheren Personalkosten, erklärt. Mhm. Jetzt gucke ich nochmal eben, wie sieht es im System aus, Geschäft bei denen aus. Da sind sie sogar leicht überdurchschnittlich gestiegen, also knapp 9%. Der Rest dann also Bechtle direkt, etwas weniger. Also gar nicht mal so übel. Und Cancom, da muss man auch sagen, also wirklich Respekt. Die setzen ihren guten Lauf einfach fort jetzt im ersten Halbjahr. Sind nach wie vor mit stehen auf dem Gaspedal. Und ja, also machen da offensichtlich einen ganz, ganz guten Job. Der Aktienkurs hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Also wird jetzt auch von der Börse honoriert. Der ist also richtig schön gestiegen. Also ich glaube, dass die Jungs da in Scheppach oder jetzt München,
ja,
dass die ganz gut drauf sind.
Die haben ein ganz interessantes Unternehmen noch übernommen, mit 51% mit 51% beteiligt. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal erzählt hatte. Glanzkinder heißen die?
Ja, hattest
du ja, hat es erzählt.
Hatte ich erzählt,
ja.
Also sehr interessanter
Schritt. Da werden wir auch auf dem Systemhauskongress einen schönen Vortrag hören von dem Geschäftsführer von den Glanzkindern.
Ach so.
Der mal darstellt, wie sich das App-Geschäft im B2B-Umfeld so gestaltet und warum das eben auch wichtig ist und er auch da in den Systemhausbereich rein wollte. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Findet übrigens nächste Woche statt. Mittwoch, Donnerstag in Düsseldorf. Unternehmen und Märkte, ja, da habe ich eigentlich, ein Thema noch, was man vielleicht mal kurz ansprechen kann. Das ist SCO, kennt die von euch noch jemand?
Ja. Mhm. Gibt es die Firma noch?
Ja, die haben jetzt Insolvenz angemeldet.
Ah ja.
Chapter 11, die war lange Zeit auf Chapter 7, heißt es ja, das ist so quasi die Vorstufe.
Aha.
Und haben jetzt endgültig. Die haben jetzt die haben Chapter 11 gehabt die ganze Zeit. Das ist also diese Art
Gläubigerschutz,
den es dann in Amerika drüben gibt. Und haben jetzt die Chapter 7, sind jetzt ins Chapter 7 gewandert. Das ist dann der Bankrott.
Aha.
Ich habe von denen ewig nichts mehr gehört.
Nee, ich auch nicht. Ich dachte, die sind mal von jemandem gekauft worden. Aber
sind die Caldera? Von Novell.
Ja.
Sind nicht mal von Novell gekauft worden?
Kann sein.
Oder nur ein Teil von denen?
Wenn du das jetzt mit Entschiedenheit behaupten würdest, dann könnte ich dir nicht widersprechen.
Ich habe es mir letztens in der Wikipedia noch angeschaut, weil es mich auch interessiert hat.
Die haben geklagt.
Ja, das kann gut sein. Da ging es ja um Unix.
Ja, die haben geklagt gegeneinander.
Um das Thema. Ne? Also, ich glaube, Caldera und SCO, aus der ist ja dann irgendwie diese SCO Group entstanden oder sowas. Also die haben jedenfalls Umsatz noch gemacht in den letzten Jahren. Das waren nur noch Kleckerles-Beträge.
Was sind das hier für eine Headline? DAI, SCO, DAI. Mhm. So.
Ja? Ja, das ist emotional.
Mit Ausführung, Ausrufezeichen, der fehlt noch. Stirb das, endlich.
Das ist emotional.
Hunde wollt ihr ewig leben.
Ja, genau.
So ungefähr, ja. Also das hatte ich mir noch notiert.
Dein Monster.
Habt ihr sonst noch irgendwas? Nee, ihr habt doch gar nichts eingetragen, ne? Ach, weil das letzte Mal haben mich noch ein paar angeschrieben, weil ich versäumt hatte, einen Link zu machen zu den Bildern, weil doch der ehemalige Apple Retail-Chef, der für die Shops verantwortlich war, ja gewechselt hatte. Ron Johnson heißt er im Übrigen. Und der ist ja zu JCPenney gegangen und versucht dort das Unternehmen wieder zu drehen. Die haben ja auch Riesenverluste, ein Quartal nach dem anderen. Und der baut ja da auch die ganzen Läden um. Diese Fotos, da habe ich den Link jetzt noch drunter gefügt. Und ja, der hat dort einen schweren Stand. Also hält da aber eisern dran fest. Der hat beispielsweise diese ganzen Rabattcoupons und so weiter alles gestrichen. Und das für amerikanische Unternehmen schon was Besonderes, weil damit arbeiten die eigentlich ständig alle und zwar im großen Stil, aber er hat gesagt, nee, machen wir nicht mehr.
Und sofort ist der Umsatz runtergekracht.
Und da ist der Umsatz so brutal, also seit der da ist, ist der Umsatz richtig runtergekracht und ich schreibe ordentlich Verluste. Ja. Aber die halten alle fest an ihm und er sagt, ich werde auch noch mehrere Jahre brauchen, um dieses Unternehmen zu drehen, aber ich kriege das hin.
Das ist eine ordentliche Wette.
Finde ich echt
mutig. Das ist eine ordentliche Wette.
Das finde ich ja echt interessant. Ja. War gespannt. So, dann sind wir eigentlich, steuern wir in die Rubrik, in die beliebte Rubrik heute vor 10 Jahren. Da habe ich gleich ein paar Sachen noch rausgesucht. Nämlich erstens Composoft, Neustart nach Insolvenz. Diamond, das sagt dir sicherlich noch was, oder?
Composoft. Auch ja.
Composoft?
Ja, das war nett damals. Ich erinnere mich ganz dunkel, aber wirklich nur noch dunkel. Das war El Hadi.
Der ist ja damals in Untersuchungshaft da dann genommen worden. Ne?
Da ging es ja um Microsoft
Raubkopien
und solche Geschichten.
Genau.
Richtig. Vertrieben wurden.
Composoft war eine böse Geschichte. Ja.
Erinnert sich vielleicht der eine oder andere
noch. Ja, das war eine in der Tat böse
Geschichte. Die haben da nochmal einen Neustart hingelegt, jedenfalls nach der Insolvenz. Und
das ging doch nur noch ganz kurz.
Es ging noch relativ kurz. Ich habe da mal nachgeschaut, ob es Composoft.de noch gibt.
Gibt's, ich meine, der Name ist super.
Ja, der ist gut.
Ja, als Composoft, finde ich, ist ein hervorragender Name.
Also Composoft.
Ja, aber zu der Zeit war der nicht so
wirklich gut. Nee, zu der Zeit nicht. Nee, ich wollte eigentlich nicht sagen, aber jetzt sage ich es doch, das Beste an der Firma war der Name.
Okay. Composoft.de. Jawohl, gibt es immer noch. Also als Domain zumindest, wird man dann umgeleitet auf composoftgroup.com. Herzlich willkommen bei der Composoft Deutschland GmbH. Da begrüßt dann der Walter Neumüller, der Geschäftsführer. Was machen die denn so? More, faster, easier. Aha, okay. Danke. Auch irgendwie so Software über Composoft. Composoft entwickelt Softwarelösungen für die Küchen- und Badplanung. Aha, okay. Gut. Auch geklärt. Dann der Münchner Distributor TLK hat heute oder hat vor 10 Jahren den Gang zum Insolvenzrichter angetreten. Mhm. TLK gibt es ja aber nach wie vor.
Die sind verkauft an einen französischen Distributor, gell?
Ja, die hatten sich, wenn ich es noch richtig zusammenbringe, damals erhofft, dass die Westcon die TLK übernimmt. Damals haben die sich dann die Landis gekauft.
Die haben Landis gekauft,
richtig. Und hatten dann kein großes Interesse mehr an der TLK.
Die TLK ist mittlerweile verkauft an
irgendein französischer Value-Add-Distributor, ne?
Französischer Netzwerk-Distributor oder sowas, ja.
Kriege ich jetzt auch nicht. Und dann im August, das fand ich total erstaunlich, vor 10 Jahren, Jahrhundertflut war damals. Und da haben viele IT-Firmen dann den Betroffenen Hilfe angeboten und haben da Decken hingeschickt und Equipment und was weiß ich. Ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern.
Ich auch nicht.
Da hatten wir, ich hab meinen alten Computerpartner, hieß mir ja damals noch nachgeschaut, Damian, da hatten wir noch Artikel drin, wo wir Händler, die in den Fluten quasi baden gegangen sind, hatten wir da angerufen, gefragt, wie es geht und haben da so die Stimmung eingeholt.
Richtig,
ne?
Richtig, genau. Stimmt.
Ich weiß gar nicht, warum waren da so. Hat da den ganzen August so geregnet?
Der muss ja.
Muss, ne?
Ja.
Dann vor 10 Jahren in die Insolvenz gegangen, auch das Notebookhaus OFD. Hm. Bodo Schäfer, kennst du sicher auch noch
damit. Ja, den Namen, der sagt mir noch dunkel was.
Ja, der hatte damals so eins der wenigen Systeme, also die sich fast ausschließlich, oder ja, der ausschließlich Notebook-Geschäft gemacht hat.
Ja.
Und aufgeschrieben hatte ich noch, dass der Ex-Wobis-Manager und Chef Hügler zu Karstadt-Quelle dann ging.
Genau.
Vorher war, dazwischen war er noch bei Fröschl.
Ja.
Der war bei Fröschl.
Der war bei Fröschl. Ja.
Mhm. War noch dazwischen. Gut, also das zu der Rubrik. Und heute kommen wir zu den Picks. Da machen wir mal was Besonderes. Wir haben uns mal etwas anderes einfallen lassen. Und zwar haben wir gesagt, komm, was doch auch immer mal ganz interessant ist, um uns vielleicht auch noch ein bisschen näher kennenzulernen, ist, was sind denn eigentlich so unsere Lieblingsfilme? Was sind so für uns die Top 3 Filme? Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, oh, das wird aber ganz schön schwierig. Da muss man vielleicht besser noch eine Kategorie wenigstens vorgeben. Und dann haben wir gesagt, gut, dann fangen wir mal mit einer Kategorie an. Und zwar der Kategorie Action- und Abenteuerfilme. Was sind denn da unsere Top 3 Filme? Unsere absoluten Highlights? Fangen wir mal mit Damian an, oder?
Oh, mit mir. Ich bin gerade, weil ich habe die jetzt gerade mal reingestellt bei uns mit den Links. Also auch das ist dann schon schwierig, finde ich, weil wenn man sich dann erstmal, also zuerst habe ich gedacht, keine Ahnung, was ich da reinschreiben soll. Und dann habe ich
hast du meine Lieblingsfilme eingetragen.
Ist das so?
Nein.
Und dann, ich hätte noch ein paar mehr reinschreiben können, aber wenn du mich wirklich, oder wenn ihr mich nach den wirklichen dreien fragt, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind und die ich nach wie vor auch gerne sehe, dann ist es zum einen Matrix.
Aha.
Ja, Matrix, bitte.
Warum?
Einfach, weil er für mich...
Alle drei Teile im Übrigen oder nur der erste
Teil? Der erste Teil vor allen Dingen. Weil er für mich einfach eine völlig neue Art war, Fachleute, zu fotografieren. Ne, dieses Stehenbleiben da in der Luft und so weiter und so fort, das fand ich einfach sensationell. Mhm. Sensationell geregelt.
Das ist übrigens aber abgekupfert.
Tatsächlich?
Es gab da aber vorher schon etliche Filme, und zwar der Regisseur, der John Hu heißt der. Der hat das für etliche Filme, die teilweise schon uralt sind, diese Art zu filmen verwendet, dass etwas in Bewegung ist und dann so quasi in der Luft stehen bleibt und sich dann so langsam dreht. Das ist ja dieses typische Matrix. Ne?
Genau.
Ja. Das hatte der in vielen seiner alten Actionfilme auch gemacht.
Ach so.
Ja, das ist auch abgekupfert.
Das wusste ich nicht.
Ja,
ja, und der zweite ist Fight Club. Mit wem ist der nochmal? Brad Pitt. Also
den ich dreimal sehen musste, um ihn zu verstehen, um ehrlich zu sein. Ich habe den ja am Anfang nicht verstanden, den Film. Ne? Da gibt es ja eine Schlüsselszene in dem Film, wo die sich ja gegenseitig auf der Rolltreppe begegnen. Ja.
Wo es das erste Mal blinkert.
Ja, und da war ich wahrscheinlich so besoffen, dass ich das nicht gesehen hatte.
Auch so eine überraschende Auflösung dann zum Schluss. Ne? Und natürlich auch die knallharten Szenen in diesen illegalen Kampfstudios da. Also der Film wirklich sehenswert. Und der dritte, wenn ich mich festlegen muss, das ist The Game. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob der in diese Genre reinpasst. Und das ist der mit Michael Douglas. Da spielt er ja diesen Manager, der von seinem, wie sich später dann herausstellt, von seinem Bruder zum Geburtstag dieses Spiel.
Ich habe den leider nicht gesehen.
Ah, du hast den nicht gesehen? Nee,
habe ich nicht gesehen.
Du Glücklicher.
Aber ein guter Tipp.
Du Glücklicher. Weil dann kannst du ihn noch mal ganz neu entdecken. Aha. Sehr empfehlenswert. Also, und da ist auch die Auflösung völlig überraschend. Du denkst, ach so, hoppla, was ist denn jetzt passiert? Sehr zu empfehlen.
Solche Filme mag ich ja. Ich habe auch einen Film, der ist jetzt nicht auf meiner Liste drauf, aber wenn du solche Filme magst mit ungewöhnlichem Ende, dann empfehle ich dir den Film Die üblichen Verdächtigen, The Usual Suspects, heißt er im Original. Dieser Film hat ein Ende, da fällt dir einfach nur die Klappe runter.
Ich meine, den Film kenne ich. Wer ist der Hauptdarsteller?
Weiß ich jetzt gar nicht, ob da so bekannte Leute dabei sind. Die steigt damit ein, dass einer einem Polizisten gegenüber sitzt, der verhaftet wurde und jetzt die ganze Geschichte da erzählt, was da so passiert ist. Und das wird dann filmisch gezeigt. Und der hat ein famoses Ende, dieser Film.
Ist das da, wo dieser alte Typ, der so hinkt, bei dem Polizisten im Büro sitzt und dann geht er raus und dann ganz am Schluss erzählt er eine fantastische Geschichte und dann geht er raus und dann hinkt er plötzlich. Ja. Genau, sehr gut.
Sensationell guter Film.
Ja.
Kann ja wirklich
empfehlen. Auf jeden Fall.
The Usual Suspects, hat den man auch gesehen haben. Also fassen wir nochmal zusammen. Matrix,
Fight
The
Club
Game, und Geschenk Game. Seines Lebens heißt er auf Deutsch. Habe ich gerade mal kurz nachgeschaut. The Game, ja.
Das Geschenk
seines Lebens, ja. Wusste ich auch nicht.
Ich glaube, der heißt aber auch The Game. Es war vor kurzem, ist er nochmal auf einem werbefreien Kanal ist er gezeigt worden.
Ah, okay.
Arte oder so. Mhm. Ja, und Fight Club, die drei würde ich dann empfehlen.
Super.
Und bei dir?
Bei mir?
Oder bei Andreas, ist mir egal.
Wir
wissen ja voneinander nicht.
Ne? Nein, wir wissen voneinander nicht.
Also
und ich schaue ja kaum Filme, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Dann mache ich mal weiter. Ich habe sie mir hier.
Aber ich empfehle natürlich auch was.
Ja, das hoffe ich doch.
Ja, sicher.
Also, es ist wirklich verdammt schwer, da muss ich den Damen ein Recht geben. Ich könnte auch mindestens 5 bis 6 Filme nennen, wo ich sage, die würde ich mir jederzeit immer wieder gerne anschauen, weil ich sie wirklich sehr gut finde. Aber wenn man sich auf 3 beschränken muss, nenne ich als erstes mal den Film Heat.
Mhm. Heat? Ah, Heat. Sensationell.
Sehr, sehr guter
Film.
Wirklich mit, gut. Mit De Niro und El Pacino.
El Pacino, ja.
Worum geht es da nochmal?
Da geht es darum, der, nicht El Pacino, sondern der, wer ist der andere?
De Niro.
De Niro ist ein Gangster und El Pacino ist ein Polizist. De Niro sagt, also der ist aus Leidenschaft sozusagen Verbrecher oder Gangster und machen halt ständig irgendwelche Raubüberfälle und der sagt, er wird sein ganzes Leben lang nie ins Gefängnis gehen. Und da gibt es eine ganz legendäre Szene, wo er dem El Pacino also gegenüber sitzt, da sitzen sie in so einem typischen Diner in Amerika.
Wo sie in diesem Diner sitzen,
das ist
sensationell.
Eine ganz legendäre Filmszene auch, wo sie sich dann drüber unterhalten und man merkt, bei dem Polizisten läuft total viel schief in seinem Leben, die nächste Scheidung steht schon wieder an und er ist aber davon besessen, ihn irgendwann festzunehmen und er sagt, irgendwann kriege ich dich. Und der andere sagt, nee, du müsst mich niemals kriegen. Und er als Gangster ist der Auffassung und sagt, verbinde dich nicht oder geh nie ein Verhältnis zu einer Sache ein, die du nicht binnen 30 Sekunden wieder lösen könntest. Ja, so nach dem Motto lebt er.
When you feel the heat coming around the corner.
Genau, so heißt es dann auch im Original, deswegen auch der Filmname, when you feel the heat comes around the corner, genau. Und dieser Film hat 2 Szenen, die, denke ich, auch ein Stück weit Filmgeschichte haben. Das ist zum einen der Anfang, der Überfall auf eine Bank, wo die alle diese Clown-Masken tragen, die ist sehr bekannt. Und dann gibt es noch eine Schießerei mitten in der Stadt, die gefühlte 10 Minuten, Viertelstunde lang geht. Das ist ein wüstes Geballere ohne Ende, aber die ist auch wirklich sensationell gut. Und den Film kann ich auch nur empfehlen. Ganz tolles Action-Kino.
Aha.
Ist von 95. Den zweiten Film, den ich mir aufgeschrieben habe, da war ich mir jetzt auch nicht sicher, ist das eigentlich ein Action-Film oder ein Abenteuerfilm. Eigentlich gehört er in ein Genre, wo ich aber glaube, das werden wir gar nicht, überhaupt nicht aufgreifen, ist The Good, The Ugly and The Bad.
The Good, The Bad and The Ugly.
Wem sagt das was?
Ah, toller Film. Ah, das ist ja der Klassiker.
Also das ist der Klassiker. Clint Eastwood und Lee Van Cleef.
Lee Van Cleef
und der Eddie Wallach.
Genau, und Eddie Wallach spielt den Hässlichen.
Genau, der Film heißt zu Deutsch
Der Gute, der Böse.
Nee, Die Regie hat der Sergio Leone geführt und die Musik bekannt vom Ennio Morricone mit der spielt im amerikanischen Bürgerkrieg. Alles 3 sind Kopfgeldjäger, die sich da ein Stück weit versuchen, gegenseitig auszuspielen. Es geht dann letztlich um einen Schatz, der dann auf einem Friedhof vergraben ist. Und da ist dann am Ende auch dieses berühmte Showdown. Diese Friedhofsszene, es geht 10 Minuten, siehst du da immer nur die Augenschlitze und so die Tropfen dann da, die Schweißtropfen so runter. Und ein super Film, geht fast 3 Stunden. Oh. Also sollte man, gibt es in vielen gekürzten Fassungen, ich empfehle unbedingt darauf zu achten, dass man diesen Director's Cut bekommt, weil da kommt auch viel noch der amerikanische Bürgerkrieg und so ein paar Nebengeschichten, die da noch erzählt werden. Also finde ich sensationell guten Film. Könnte ich mir jederzeit wieder anschauen. Hab jetzt schon Lust drauf. Vielleicht auch mal das heute Abend. So, und den dritten, da habe ich jetzt echt geschwankt. Ich hatte nämlich eigentlich ins Auge gefasst, um ehrlich zu sein, Aliens. Den fand ich einfach auch so.
Welchen?
Den ersten.
Den ersten.
Den ersten, schon, weil den ersten. Das ist einer der ersten Horrorfilm, weiß ich nicht, ob man sagen kann, aber Actionfilm ist ja auch so ein Stück weit Science-Fiction, wie auch immer, den ich mit dem Kino so miterlebt habe und der irgendwie so haften geblieben ist. Mhm. Weil dieser Film so eine Spannung erzeugt auf eine Art und Weise, die ja nicht irgendwie so offensichtlich ist.
Unter die Haut
wo die gehen. Da ständig da durch dunkle Raumschiff gehen. Aber den habe ich jetzt nicht genommen. Also ich habe mich für was anderes noch entschieden. Für diejenigen, die es aushalten, die sollten sich mal einen Film vom Quentin Tarantino anschauen. Mein Lieblingsfilm von ihm ist Reservoir Dogs.
Mhm. Ach, der ist schön.
Der ist auch.
Aber der ist ja nicht unbedingt Action, aber der ist gut.
Ja, ist Thriller, Action. Boah. Ich weiß nicht, lässt sich auch so ein bisschen schwierig einschätzen.
Ist schwer einzuordnen.
Da geht es um einen Banküberfall auch klassischerweise und die treffen sich nach dem Banküberfall. Die Leute haben alle nur einen Namen, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. White. Kennen sich sozusagen untereinander auch nicht, aber die Polizei ist ihnen auf den Fersen und sie wissen, in unseren Reihen muss es einen Maulwurf geben. Und die treffen so nach und nach ein und einer von denen hat einen gefesselten und geknebelten Polizisten mit dem Kofferraum und in ihrem Treffen fängt der eine an, den zu foltern. Und der andere ist verletzt und dann nimmt es da so seinen Lauf. Er ist relativ brutal, der Film, muss man ehrlich sagen. Also da ist eine sehr heftige Szene mit dabei, das muss man aushalten können. Aber Tarantino hat es sehr gut verstanden, mal die Psyche und also der zeichnet diese Charakter ganz, ganz hervorragend. Also das ist unglaublich, was man da für eine Nähe zu den einzelnen Charakteren bekommt. Und man weiß ja selber sehr lange nicht, wer der eigentliche Maulwurf dort ist und ist da also mitten in diesem Film drin und man wird da sehr oft in so eine moralische Falle reingelockt, sodass du dann überlegst, naja, ist das jetzt richtig, dass er den foltert? Auf der anderen Seite weißt du, würde sich was Positives vielleicht daraus ergeben und da macht dir das richtige Gewissensbisse und das hält einen da so, das fesselt einen an dem Film so richtig und ist in meinen Augen Meisterwerk vom Tarantino. Also ich finde, der hat viele gute Filme gemacht, aber der...
Na, der ist schon super.
Der ist schon wirklich
und der hat einen sehr, sehr guten Soundtrack. Also die CD zum Film ist absolut empfehlenswert. Mhm.
Ja. Ganz, ganz konträr zum eigentlichen Film. Sehr ruhig und sollte man... Ja, ist gut. Andreas.
Ja, also jetzt hast du den Tarantino. Ich wollte nämlich eigentlich Pulp Fiction empfehlen.
Jo, Pulp Fiction?
Den ich wirklich gerne mag, aber dann haben wir einen Doppler bei Tarantino.
Da gibt es übrigens einen Fun Fact, weil einer, der bei Reservoir Dogs mitspielt, der heißt ja eigentlich Vic Vegas.
Ja.
Und Vegas ist ja wiederum einer der Charaktere von Pulp Fiction.
Bei Pulp Fiction, genau.
Und Tarantino hat ja irgendwann mal gesagt, ja, das sind Zwillingsbrüder. Und daraus wird auch geschlossen, dass er irgendwann will er mal einen Film machen mit den beiden. Also wo Vic und Vincent Vegas dann mal auftreten.
Ja, ja.
Aber Pulp Fiction ist sensationell.
Ja,
ich mochte ja vorher den Schauspieler über Travolta wenig. Das war für mich halt so eine Schmalzlocke da.
Fürchterlich.
Damals.
Tanzfilmen und so, Disco und so.
Yes.
Aber der ist ja ein genialer Schauspieler.
Ja. So, wirklich super.
Der hat viele gute Filme danach gemacht.
Ja. Okay, dann lassen wir doch mal Pulp Fiction spielen.
Ja. Da spielt auch der Ding noch mit, ne? Der Die Hard, wie heißt der? Bruce Willis?
Bruce Willis spielt mit, Samuel Jackson spielt
Samuel
mit.
Samuel Jackson spielt mit.
Uma Thurman spielt
sensationell. Kill Bill habe ich jetzt.
Kill Bill?
Hätte ich
Kill Bill, toller Film.
Der hat mir gar nicht so gut
Nein?
gemacht. Nein?
Nö.
Oh, doch. Sensationell.
Ja,
ja die ja, erste, ja. der erste. Die
der erste,
ja. Den fand ich jetzt auch nicht mehr so. Aber der erste
war. Ah, der erste ist wirklich toll.
Kill Bill muss bei mir noch als 3A.
Pulp Fiction, wo die mit dem Auto durch die Gegend fahren. Und
aus Versehen, dann schießen sie den.
Die auf die Bodenwelle fährt. Dann siehst du nur noch rot in dem Auto. Und dann fahren sie da auf das Grundstück und fangen es putzen an. Es ist so abstrus, diese Film, echt. Und die Tanzszene natürlich, diese legendäre.
Ja, natürlich, ja, klar.
So. Guter Tipp, Andreas.
Ja. Pulp Fiction. Jetzt gehen wir mal auf was komplett anderes und zwar gibt es einen Film, No Country for Old Men.
Oh, sehr schöner Film.
Sehr schöner Film. Ich habe zuerst das Buch gelesen und dann habe ich gedacht, naja, ob ich mir den Film jetzt anschauen muss, weil ich fand das Buch extrem spannend. Es hat mir wirklich, Cormac McCarthy mag ich als Autor auch wirklich sehr, sehr gern. Und ich dachte, ob ich mir den Film jetzt anschauen muss. Und dann habe ich den Film angeschaut und ich muss sagen, es ist eine total gelungene Verfilmung des Buches.
Wir haben auch die Coen-Brüder
also
verfilmt.
Ist, ja. Und das Buch, also es verliert überhaupt nicht im Film. Ja. Überhaupt nicht. Und normal ist ja umgekehrt.
Ja. Von den Coen-Brüdern werde ich nochmal einen Film erwähnen, aber
von den, ist
in einer anderen Kategorie.
Von den Coen-Brüdern würde ich auch nochmal einen Film erwähnen, aber der ist auch in einer anderen Kategorie, nämlich Fargo. Aber das ist eine andere Geschichte.
Fargo ist ein Thriller.
Ja. Fargo ist ein Thriller. Den empfehlen wir mal separat.
Ja.
Okay, No Country for Old Men. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend und der und diese Figur dieses, dieses psychopathischen Killers sehr gut getroffen. Mhm. Wer war denn der Schauspieler?
Das war der ganz bekannte und berühmte aber ich hab's auch immer mit diesen Schauspielernamen.
Fällt mir nicht ein. Wie auch immer empfehle ich noch einen dritten, der auch, glaube ich, in die Kategorie reinpasst. Und zwar
Tommy Lee Jones, meinst du den?
Tommy Lee Jones spielt auch mit, der spielt nicht den Killer. Der spielt den Polizisten.
Okay, dann haben wir noch, ich habe nämlich gerade den Film mal aufgemacht. Tommy Lee Jones, Javier Bardem oder so.
Der spielt
Brolin.
Javier Woody Bardem Harrison. Spielt den, oder? Ich glaube, Javier
Kelly Bardem McDonald spielt damit, genau.
Wie auch immer, dritter Film, ein etwas älterer Film, war lange Zeit mein absoluter Lieblingsfilm, ist Apokalypse Now.
Apokalypse Now,
ein absoluter Klassiker.
Mhm.
Ja, ist schon ein Actionfilm.
Ja. Kriegsfilm. Antikriegsfilm.
Antikriegsfilm.
Oder?
Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der sehr konsequent ist. Also der verfolgt eine Linie, er argumentiert sehr konsequent und es werden so Seitenstränge, wo man abdriften könnte, konsequent gekappt. Finde ich einen ganz großartigen Film.
Von Francis Coppola?
Ford Coppola, genau. Und interessant ist übrigens, dass in dem Film der junge Harrison Ford mitspielt.
Mhm.
In einer Szene, und zwar am Anfang gibt es so eine Lagebesprechung bei einem Mittagessen. Und da ist er der junge Offizier, der die der so einen Teil des Auftrags formuliert.
Mhm.
Ganz, ganz toller Film.
Ja, Coppola ist im Übrigen eh
mit guter. Mit Charlie Sheen und den mag ich da. Nein, mit Martin Sheen.
Und, ja.
Genau, der Vater. Und den mag ich auch als Schauspieler sehr gern. Also, das ist über Jahre mein ungeschlagener Lieblingsfilm gewesen.
Ich mag ja die. Also, Coppola macht eh gute Filme.
Ja.
Und wer so in dem Genre auch sehr gute Filme macht, wo ich eigentlich jeden mag, das ist Scorsese.
Ja.
Also
ja,
der, weil der auch einer ist, der auch so 3 Stunden Filme macht, also einfach Zeit lässt. Also da hat diese Geschichte einfach wirklich auch, wie hieß denn dieser letzte Film, den er da gemacht hat, wo der Jack Nicholson mitspielt, wo der und der Polizist, die Rolle vertauschen.
Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Hm. Weiß ich jetzt auch nicht.
Ah, Mensch, wer ist denn der? Ah, ich komme nicht drauf. Schattenredaktion, hilf mir mal. Scorsese. Mal schauen, ob ich das auf die Schnelle hinfinde. Filmografie. Departed. Departed, habt ihr den gesehen?
Nee.
Unter Feinden heißt der.
Nee, hab ich nicht gesehen.
Also, anschauen. Auch ein sehr, sehr guter Film. Und also den habe ich auch zweimal schauen müssen, weil am Anfang immer DiCaprio und den anderen verwechselt habe und dann wird es echt schwierig in dem Film. Und dann hat er noch einen guten Film gemacht, das ist Shutter Island. Der ist auch sehr sehenswert. Und New York.
Was ich von ihm sehr gern mag, ist Goodfellas. Das ist so eine Mafia-Geschichte.
Ja.
Mit De Niro und Ray Liotta.
Mhm. So, jetzt ufern wir aber aus.
Das ist allerdings wahr.
Ich hätte gesagt, im nächsten Channelcast machen wir mal den Bereich Komödie.
Komödie, ja.
Das
Komödie.
Ist ja auch ein Lust. Auch
oh, das wird fürchterlich.
Da gibt es durchaus auch, denke ich, erwähnenswerte Filme und vielleicht hat der eine oder andere Hörer dann einen Tipp von uns noch nicht angeschaut und Ich finde ja sowas immer ganz gut, wenn man ein paar Sachen mal empfohlen bekommt. Und so wie The Game, den werde ich mir jetzt mal anschauen. Mhm. Bin ganz gespannt. Gut, das war's für heute, oder?
Ja, ich denke schon.
Wunderbar. Tja, dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns zu verabschieden. Ich gehe jetzt mal in Urlaub, komme dann gegen Mitte September wieder zurück. Das heißt, wir können auch schon mal einen Blick in den Kalender werfen. Da fällt mir wieder Siedentheiß ein. Andreas hat sich sicherlich schon
jetzt böses Thema.
Das
Hörertreffen.
Ich sage nur das Thema Hörertreffen. Erst nach meinem Urlaub machen können, vorher geht es ganz einfach nicht. Aber wir können ja schon mal einen Termin avisieren für den nächsten Schnellcast. Ich gehe mal in den September rein. Mein Gott, geht er dann wieder. Da komme ich erst zurück. 28. hätte ich jetzt mal vorgeschlagen.
Würde bei mir gehen.
28. September.
Würde bei mir auch passen.
Okay, dann halten wir den mal fest, den 28. September. Und Hörertreffen, ja, das verschiebt sich dann schon in den Altweibersommer, hätte ich gesagt, ne?
Ja, das verschiebt sich dann ja auch so.
Aber müssen wir einfach machen, da sind wir wirklich in der Pflicht.
Absolut.
Das wird.
Nein, das ist ja auch eine tolle Sache.
Ja, finde ich auch. Genau. Gut. Ja, dann verabschieden wir uns. Ich habe noch einen schönen Rausschmeißer dieses Mal dabei.
Fein.
Eigentlich als Video noch viel lustiger. Ich habe echt Tränen gelacht, als ich das gesehen habe. Und zwar ist das von der Website The Onion. Kennt vielleicht der eine oder andere. Die machen total lustige Videos. Die nehmen und veralbern dann aber so ein Thema so ganz typisch im amerikanischen Nachrichtenstil, so mit Außenreporter und Laufband unten und kommt aber immer nur totaler Bullshit dabei raus. Ja. Und die haben sich ein Thema dieses Mal vorgeknöpft, HP offers that cloud thing that everyone is talking about. Da geht es um das Thema, HP hat also den Einstieg in die Cloud und wie sie das so machen und das ist also total lustig und super und mit dem Stück werden wir uns dann auch auf dieser Sendung verabschieden. Bedanken uns fürs Zuhören.
Genau.
Auch für Feedback an der einen oder anderen Stelle und wünschen euch eine schöne Zeit. Kommt noch gut durch den Restsommer.
Genau. Genießt den Sommer.
Schönen Urlaub dir, Christian.
Vielen Dank.
Ach, wir sehen uns doch nächste Woche in Düsseldorf.
Wir sehen uns nächste Woche noch in Düsseldorf.
Bist du auch in Düsseldorf?
Nein.
Damian kommt nicht.
Oh, das ist ja schade.
Wir zwei sehen uns aber dann noch, vielleicht den einen oder anderen auch, auf dem Systemhauskongress. Freue mich schon sehr drauf. Und dann sagen wir auf Wiedersehen. Macht es gut. Servus miteinander.
Tschüss.
Ciao.
Servus. Bis dahin.
Hewlett-Packard is known for their basic, affordable, no-frills computers. But that doesn't mean they can't keep up with the latest technology. In a press release yesterday, HP said, quote, "We are excited to begin offering that cloud thing that everyone is talking about. We definitely have the cloud on our computers, and it is better than anyone else's cloud." Earlier today, I sat down with HP spokesman Gary Klinman, who said the company couldn't wait to show people, quote, "how they do their cloud stuff."
We are absolutely thrilled that now people with computers or phones, both, will now be able to back things up to the cloud. And yes, and that is definitely something that people do, and they will be doing it with HP.
HP is making their cloud technology the centerpiece of a major new print and television ad campaign.
HP is the company I've always relied on. So when I decided to get on my computer on the cloud, which is how you do it, naturally HP was the company I chose. HP's cloud is the perfect tool for emails, Facebooks, texting, and CD-ROMs. How does the cloud work? It's so simple and intuitive, I don't need to waste your time explaining it.
Klinman says it isn't surprising they're, quote, up on the cloud, considering they're on the cutting edge of all the latest tech trends.
Now, are there any additional features?
Crowdsourcing is something we are having. Crowdsourcing 2.0. We have social sharing. We have 4G, 5G, 6G, really all the Gs. We have app. We have all of it in the computer.
Despite all of their wide array of technology, HP says they're most excited about the cloud. They even let me take a peek at their design laboratory, where HP engineers were trying out some unique development techniques.
So, how much capacity will HP's cloud users have access to?
1,000?
We'll be watching to see if HP's cloud push pays off. Make sure to catch the next tech trends when we'll be looking at BodyDo, the popular new device that links with your iPhone to post all of your bodily functions right to Facebook.